2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schläger trotzdem. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Herzlich willkommen zum Millerton Nummer 109. Heute am, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt, am 8.04.2025 um kurz nach 19.10 Uhr wieder aus der Levi's Loge im Millerntor-Stadion. Herzlich willkommen allen Zuhörenden. Und heute sind dabei, ich fange rechts von mir an, Tim.
Ja, aber sowas von dabei bin ich heute.
Bist du gut drauf?
Ja, ich bin immer noch gut drauf. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, ich bin immer noch geflasht vom Sonntag, weil es so ein gutes Fußballspiel war.
Dazu kommen wir natürlich gleich auch. Darüber sprechen wir unter anderem und zwar am Anfang, aber vorher geht noch die Vorstellungsrunde weiter. Gegenüber von Tim sitzt Debbie. Hallo.
Hallo, ich bin auch gut drauf. Also nicht wegen Sonntag, das habe ich nicht so ganz viel mitbekommen wie du, Tim, vielleicht. Aber ich freue mich, dass wir mal hier wieder schön zusammensitzen und ich freue mich sehr auf die Gästin. Und ja, kann losgehen.
Vor der Gästin kommen wir noch rechts von dir. Gegenüber von mir sitzt Sven.
Hallo, schönen guten Abend. Schön hier zu sein in dem etwas schummrigen Ambiente heute hier in der Levi's Music School. Wir waren eben schon der Meinung, dass das Licht hier früher ein bisschen heller war.
Früher war mehr Lametta auf jeden Fall.
So.
Genau. Aber man sieht die Lichter vom Dom, also ich sehe sie zumindest im Hintergrund der Haupttribüne.
Als Spiegelung, wohlgemerkt.
Ja.
Ja.
Genau. Das sind wir vier und wir haben uns eine Gästin eingeladen, Nummer 5 an unserem Tisch. Und zwar herzlich willkommen, Katrin Däumeland.
Ja, hallo, ich freue mich sehr über die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Wer Katrin noch nicht kennt, sie ist Vorsitzende im Aufsichtsrat des FC St. Pauli. Ich stelle sie mal kurz vor und dann kommen wir erstmal zum Sportlichen und danach reden wir nochmal mit dir und über dich und deine Aufgaben im und rund um den Aufsichtsrat und als Vorsitzende und so weiter. Du bist 1973 geboren, seit 2000 in Hamburg. Dann relativ schnell zum und in den FC St. Pauli gekommen, bist seit 2009 Vereinsmitglied und das wissen wahrscheinlich die meisten, seit 2022 im Aufsichtsrat und da seit 2024 auch die Vorsitzende. Soweit korrekt.
Ich würde dich sofort korrigieren,
ja,
wenn
das
du was
ist sehr gut.
Erzählst.
Das ist sehr gut. Aber kommen wir am Anfang zur sportlichen Zusammenfassung. Vielleicht fangen wir am Sonntag mit dem Spiel an. 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Oft habe ich gelesen, es war die beste Saisonleistung. Unter anderem habe ich es gelesen beim Kicker, aber auch bei Tim. Ich weiß noch nicht, ob ich da einschlagen würde tatsächlich. Aber Tim, sag mal, warum war es die beste Saisonleistung?
Ihr wolltet mich doch gar nicht zuerst fragen. Das haben wir doch vorhin besprochen.
Wir wollen aber gleich noch ein bisschen Wasser an den Wein geben.
Nein, du hast gesagt, du hältst dich kurz. Wer als erstes anfängt, haben wir gar nicht gesagt.
Okay. Wegen 27 Torschüssen vom FC St. Pauli. Das ist aber vielleicht auch, also war das die beste Saisonleistung. Und weil Gladbach gar keine Chance gehabt hat. Außer, dass sie ein Tor gemacht haben. Aber so, wenn man das in Wahrscheinlichkeiten aufdröselt, dann ist Gladbach... Hat sehr, sehr wenig vom Spiel gesehen, trotzdem glücklich ein Tor gemacht und St. Pauli sehr, sehr viel. Weil der Matchplan genau aufgegangen ist von Alex Blessin und Co.
Hast du das Spiel von der Haupttribüne gesehen?
Ja, ich sitze ja im Pressebereich immer und da habe ich einen sehr guten Blick fast auf Höhe der Mittellinie. Und da habe ich mich sehr früh schon drüber gefreut, wie gut das funktioniert. Und dann hat man danach ja auch den Trainer von Gladbach gehört, der... Ja, schon fast, das erinnerte ja fast an die Zweitligatrainer vom letzten Jahr, die gesagt haben, ja, so St. Pauli war einfach besser als wir heute. Sowas hat er ja im Grunde gesagt. Und das fand ich auch.
Das fand ich auch im Übrigen. Also ich habe das Spiel auch von der Haupttribüne vorgestern gesehen und kann das genau so unterstreichen. Ich würde sagen, es waren nicht nur 27 Torschüsse, die es ausgemacht haben, sondern vielleicht auch tatsächlich diese unfassbar krasse defensive Leistung, die wir aber schon die ganze Saison zeigen oder mit so ein paar Ausnahmen, die wir alle schnell wieder vergessen haben. Aber am Sonntag fand ich es halt tatsächlich dieses Nicht-Zulassen und das fand ich toll. Also ich bin auch nach wie vor total begeistert.
Debbie, was hast du zum Spiel?
Ja, die beiden Vorrednerinnen haben alles gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich war in der Süd und habe mich auf den neuen Fangesang konzentriert, der das erste Mal an dem Tag vorgestellt wurde und eingesungen wurde. Und ich habe leider nicht so viel gesehen von meinem Platz aus. Aber ich habe wohl mitbekommen, dass da 27 Torschüsse waren. Habt ihr aber nicht gezählt. Aber ich habe gesehen, irgendwie ist es, glaube ich, ganz gut. Aber so richtig euphorisch war es ja dann doch nicht. Also deswegen, diese Euphorie konnte ich jetzt nicht so teilen, weil ich aber ja auch nicht gesehen habe, wie gut es war. So war es bei mir. Also genau, ich habe mich halt eher um den Support gekümmert.
Sven, was sagst du zum Spiel?
Ja, genau, ich nehme da mal meine Rolle jetzt ein und bin der Erste, der hier ein bisschen Wasser in euren Wein hineingießt.
Debbie ja schon gemacht, aber okay.
Will ich mal dein Wasser sehen. Hat ja nichts gesehen, ich habe was gesehen. Hier. Weil bei mir mittlerweile Platzwahl vor Stimmungskern geht.
Ah, so,
darf man gar
so
nicht sagen. Da werden die Saisonkarten werden bald wieder verteilt. Das schneiden wir dann raus. Nein, ich würde euch auf jeden Fall insofern recht geben, dass das schon extremst beeindruckend war. Die Spieldominanz des FC St. Pauli haben wir, glaube ich, würde ich mal behaupten, in der ersten Liga so überhaupt noch nicht gesehen. Also weder in dieser Saison noch in der Vergangenheit könnte ich mich daran erinnern, dass wir wirklich so eine drückende Überlegenheit hatten, obwohl wir auch anders, wir haben extrem hohes Pressing gespielt, wenn ich das richtig beurteile. Tim nickt, ich bin beruhigt und kann weiterreden. Und trotzdem hatte ich so ein bisschen, ja, ich stand mit Justus zusammen in der Kurve, in der Südkurve, und wir waren schon so ein bisschen, das war schon so ein bisschen Grumpy Old Men Talk am Ende.
Du hast mir vor allem Grumpy. Vor allem Grumpy.
Genau. Du hast mir eben daran erinnert, dass ich irgendwie in der 80. Minute gesagt habe, die können noch 2 Stunden weiterspielen und werden kein Tor schießen.
Ja, es hat lange gehalten, diese Aussage.
Ganz genau. Haben wir dann aber doch, obwohl, ihr habt jetzt 27 Torschüsse also hier angeführt. Ich habe 26 gelesen im Kicker, meine ich.
Ja, ich habe da mal ganz. Ist, je nach Datenanbieter ist das ein bisschen unterschiedlich. So. Also, genau. Deswegen, also Torschüsse sollte man immer so plus minus.
Bei 27 hätte es jetzt besser gefunden.
Ja, ganz oder? Genau. Das ist der erste Schluck Wasser, ja, den ich da reingieße.
Nee, ich hab mich für 27 entschieden, weil das laut Y-Scout, dem Datenanbieter, der All-Time-Record of vom FC St. Pauli.
Wirklich?
27. Ja, ja, genau. Okay. Gab es also zumindest seit 2015, 2016 zeichnen die Torschüsse auf oder sind da abrufbar, und so viele Torschüsse oder Schüsse, das sind ja nicht Schüsse aufs Tor, sondern Schüsse hatten sie noch nie. 26 war der Rekord bisher.
66 hatten wir, glaube ich, im Pokal in Magdeburg mal gegen uns.
Ich weiß nicht, ob wir daran noch 38, erinnern. Das habe ich auch geguckt. Oh, 38. Okay. Pokal vor 2-3 Jahren oder so, es waren 38.
66, 38, Hauptsache. Hauptsache gewonnen, Hauptsache weiter. Das naja, war gewonnen. Spiel. Ja, das war wirklich hart. Genau, aber nichtsdestotrotz, einen Punkt haben wir am Ende geholt, aber trotzdem muss ich schon sagen, das war halt euphorisierend auf der einen Seite des Spiels, auf der anderen Seite aber auch irgendwie erschütternd, wie ungefährlich wir dann doch waren. Und ich frage mich und auch in die Runde, wäre es vielleicht schlauer, wenn wir mit dem System, wie wir jetzt spielen, vielleicht doch einen gelernten Stürmer auf dem Platz hätten von Anfang an. Am Ende haben wir Dapo eingewechselt, der hat die Bude dann auch gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass mit Sinani und davor Weishaupt und Zart war ja quasi in der Offensiven, bei den offensiven 3 kein gelernter Stürmer dabei, und man hat es einfach gemerkt. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendjemand im und um den Strafraum vernünftig zum Abschluss kommen könnte. Und gut, das hat Blessin dann geändert und schon hat es geklappt, aber das war schon einfach Wahnsinn, so eine Diskrepanz auf dem Feld zu sehen. Auf der einen Seite die totale Dominanz und auf der anderen Seite eine gefühlte Ungefährlichkeit, die einem die Nägel hochklappen lassen. Wie seht ihr das? Soll ich jemanden direkt ansprechen? Tim.
Stürmer-Diskussion. Ich freue mich schon drauf.
Ja, ein Typen, ich sag's doch.
Ja, wir brauchen Burgi. Wo ist Burgi? Genau.
Ja, wenn der nicht da ist, dann kann man halt auch nicht euphorisiert sein. Das finde ich halt genauso wie Sven. Also es ist halt schön, dass sie gut gespielt haben, aber wenn kein Typ vorne im Sturm ist, der das Tor macht, dann ja, war schön, dass sie gut gespielt haben, aber bringt einem ja im Endeffekt nichts.
Na doch, es gab einen Punkt und diesen Punkt werden wir, glaube ich, am Ende der Saison wahrscheinlich sehr hochschätzen können. Und deshalb würde ich nicht sagen, es bringt nichts, weil so ein Unentschieden bringt uns zumindest ein Pünktchen weiter. Und natürlich wäre das toller, da diesen Knipser vorne zu haben, der uns jedes Spiel 10 Buden macht. Aber ich glaube, wir müssen auch immer überlegen, wo wir herkommen. Und ja. Dass wir hier als Aufsteiger in dieser Bundesliga uns so schlagen und eben nicht nur mithalten können, sondern eben tatsächlich eine Mannschaft wie Gladbach dominieren können, finde ich schon aller Ehren wert.
Das stimmt natürlich.
Ich finde das auch super.
Aber es ist halt, wenn alle so mega euphorisiert sind, finde ich das immer so schwierig, ne? Wenn man halt so denkt, okay, aber gut.
Ja, ich bewerte das vielleicht etwas, auch wenn es ein Punkt ist, das ist ja völlig richtig, ein Punkt gegen Gladbach, kriegt man ja nicht geschenkt.
Hätte man ja auch vor dem Spiel problemlos genommen, wenn es einem angeboten worden wäre.
Ich bewerte das vielleicht insgesamt ein bisschen mehr vom Spiel her und weniger vom Ergebnis. Und ich fand das Spiel einfach so großartig. Mir hat das auch gefallen, Hauke Wahl und Erik Smith da, wie die da ihre Überzahl ausgespielt haben und so. Das fand ich einfach richtig, richtig gut. Und stimme dir auch zu, Sven, absolut. Da vorne, da hat ein gelernter Stürmer gefehlt. Auf der anderen Seite war das natürlich, dass Sinani sich da immer fallen lässt in den Zehnerraum. Genau das hat Gladbach besonders wehgetan in der ersten Halbzeit, dass er da eben die Räume gesucht hat. Deswegen, es ist, ja, muss man immer schauen, was da irgendwie besser ist, als Gladbach dann umgestellt hat. Die haben noch eine Fünferkette umgestellt, hat Blessini auch relativ schnell reagiert und dann haben sie ja Gilavogui reingebracht und auf ein 4-2-3-1 umgestellt, also dann Abwehrspieler raus, noch ein Stürmer rein, weil er, hat Blessini später auch gesagt, die Boxbesetzung, das war schon ein Problem. Aber ja, genau, ob man das von Anfang an so hätte spielen können, weiß ich nicht. Ich habe mich erstmal riesig gefreut, dass dieses Konzept gegen den Ball so krass aufgegangen ist gegen Gladbach, weil die eigentlich echt gut kicken können, aber nicht gut genug.
Und zumal nach dem Hinspiel das kein Gegner war, der uns besonders gut gelegen hat. Ne?
Ich glaube, es war eine unserer
schwächeren Leistungen in dieser Saison, deswegen besonders überraschend oder besonders toll, auch zu sehen, was für eine Entwicklung da ist. Wenn jetzt noch eine echte 9 da vorne wäre, dann wäre ja the sky the limit.
Aber man sieht es ja auch, ich habe meine Kicker-App hier quer liegen. Also man
sieht auch andere Fußball-Apps.
Ja, es gibt es auch, natürlich, und viel bessere bestimmt auch.
Transfermarkt.de. Ja. Es gibt noch andere Fußball-Apps.
Darum geht es auch gar nicht. Die Tore werden wohl alle gleich zählen. Also man sieht es ja auch, wir sind die am wenigsten Tore geschossen haben da unten, aber wir sind auch die am wenigsten bekommen haben da unten. Also bis zum, weiß ich nicht, kann ich nicht gucken. Ja, also kann ich schon, aber man findet auf jeden Fall lange erstmal nichts. Also selbst Union, die wenig geschossen haben, haben schon 3, also klar, die sind ja auch 2-3 Plätze über uns, 2, haben 3 Tore mehr geschossen, aber auch dann auch wieder deutlich mehr bekommen. Also hinten, Zahlen lügen nicht, hinten stehen sie gut, vorne könnte mehr passieren. So würde ich es zusammenfassen.
Aber selbst das vorne könnte mehr passieren, nachdem man irgendwie 4-mal in Folge verloren hat, alle Spiele zu 0, hat man jetzt 4 Spiele in Folge getroffen. Und jetzt komme ich wieder mit Expected Goals. Die sind deutlich höher in den letzten 4 Spielen. Also man hat auf jeden Fall schon mehr Chancen. Und ja, klar, das wäre gut, wenn da vorne jemand wäre, der die alle irgendwie reinmachen würde, so Tim Kleindienstmäßig, aber
der hat ja nur kein Tor geschossen.
Wenn man gegen Hauke Wahl spielt, dann hat man auch keine Chance. Das ist einfach momentan so.
Und ich glaube tatsächlich, nach diesem unglücklichen Gegentor, was wir kurz vor der Halbzeit bekommen haben. Ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber ich glaube, viele im Stadion haben gedacht, ah ja, super, ist wieder die gleiche Geschichte. Wir kriegen dieses Gegentor, dann gehst du in die Halbzeit und das können wir die zweite Halbzeit nicht halten, das Tempo, den Druck. Und dass sie das dann so wirklich umgesetzt haben und durchgegangen sind und dann halt eben tatsächlich dieses 1-1 dann noch erzwungen haben, das gehört eben auch mit zu meiner Begeisterung. Ich war natürlich auch ein bisschen traurig, ich hätte auch lieber 3 Punkte gehabt, aber trotzdem, so mit 2 Tagen Abstand, glaube ich, muss man das anerkennen.
Es war ja auch genau so, was du gesagt hast, ne? Dass man schon oft eine gute erste Halbzeit hat oder gute erste 60 Minuten und dann am Ende ist da irgendwie die Luft ausgegangen und so und diesmal eben nicht.
Es ist ja auch das erste Mal, dass wir zurückgelegen haben und nicht verloren haben.
Genau. So. Ja. Und du konntest halt auch Dapo und Gilavogui und Eggestein, die konntest du halt auch einwechseln. Ne? Das ist halt auch schon mal was, wenn da solche Leute von der Bank kommen können.
Ja. Also die Entwicklung ist absolut positiv, kann man schon so sagen. Es ist fast schon ein bisschen schade, dass die Saison bald zu Ende ist.
Ja, so nämlich.
Wer weiß, wo wir noch hinkommen könnten.
So, das ist eine gute Überleitung. Genau. Es sind noch 6 Spiele.
Unentschieden immer reicht jetzt anscheinend.
Wie geht's weiter? Das nächste Spiel Kiel. In Kiel am Samstag um 15.30 Uhr. Tickets schwierig, aber die Mannschaft wird irgendwie ins Stadion kommen.
Justus sucht noch.
Wir alle suchen noch.
So, wie seht ihr die Ausgangslage? Muss das Spiel gewonnen werden, damit wir schon mal zumindest, sagen wir mal, dann hätten wir 29 Punkte, Kiel logischerweise weiter 18, das wären schon 11 Punkte. Also den letzten haben wir schon mal damit hinter uns gelassen, würde ich zumindest prophezeien bei 5 Spielen und dann noch, aber das ist jetzt sehr viel Konjunktiv, bei 5 Spielen und dann 11 Punkten. Also ich sage, es ist wichtig, dass wir gewinnen. Das ist jetzt aber natürlich auch eine Binsenweisheit. Aber
das spricht ja niemand.
Nein, aber ich glaube, man muss, also das haben wir ja jetzt gemerkt, wir haben super gegen Gladbach gespielt, aber wir haben sehr gut gespielt, irgendwas dazwischen. Und haben aber die 3 Punkte nicht geholt. Und ich glaube, man muss, wie wir zweimal gegen Hoffenheim irgendwie performt haben, wäre das natürlich auch gut, beide Spiele gegen Kiel zu gewinnen.
Das wäre ganz hilfreich. Ich glaube, dieses Do or Die, das liegt eher auf der Kieler Seite, weil die sich, glaube ich, eher so in Richtung, sich das schon so ausrechnen, dass das der letzte Strohhalm ist für sie, auch wenn das tabellarisch danach ja auch immer noch hinhauen könnte. Aber dann gibt es ja auch noch sowas wie, ich glaube, übernächster Spieler spielt Heidenheim gegen Bochum, direktes Duell. Das heißt, die punkten, also da punktet auf jeden Fall irgendjemand. Ja, für das eigene Nervenkostüm wäre das schon ganz gut, wenn wir da gewinnen würden. Das könnte ich schon gebrauchen. Und einfach auch für die, um diesen Schwung dann auch mitzunehmen, ne? Also um diese Grundstimmung mitzunehmen, dass man das, was man jetzt gegen Gladbach hatte, dass man das auch so ein bisschen bestätigen kann. Und ich mag das gar nicht zu laut sagen, deswegen flüstere ich jetzt, aber später wird es
und hört keiner
laut,
zu.
Wird es laut gedreht. In der Hinrunde war Kiel so das Team, das hat uns ziemlich gut gelegen, also vom Spielstil her. Das ist uns ganz gut entgegengekommen.
Und wird es deiner Meinung nach uns auch entgegenkommen, wenn Kiel quasi ein Do-or-Die-Spiel hat, das heißt, alles nach vorne werfen muss?
Tja, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich denke ja, also bei mir ist ja ganz oft so, ich schaue mir immer für Vorberichte die Gegner an und denke immer, oh Gott, die sind so stark. Und dann hat mir ein weiser Fußballtrainer, der momentan auch beim FC St. Pauli beschäftigt ist, hat mir gesagt, ja, das kennt er, das Gefühl, er schaut sich dann immer Fehlpässe der gegnerischen Teams an, um wieder runterzukommen. Das fand ich ganz
Trick.
Gut. Ja. Ja, Kiel wird sowieso wild. Also das war ja auch die letzten Male immer komplett wild. Also wenn ich an die ganzen Spiele denke, die da stattgefunden haben in den letzten Jahren, das war ja immer komplettes Chaos von Anfang bis zum Ende. Und
also niemand rechnet mit dem 0-0.
Genau, das können wir, schließen wir jetzt mal aus, aber wird es dann wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall, also Kiel wird auf jeden Fall eine ganze Menge versuchen, ja. Kommt halt darauf an, wie gut man das sozusagen als FC St. Pauli moderiert. Weil man da schon hinfährt und sagen muss, so, oh, das ist vielleicht, zwar ist es ein Auswärtsspiel, aber man fährt da jetzt nicht als Außenseiter hin, ne? Also es ist schon eher so, dass man da fast schon so eine Art Favoritenrolle hat, eigentlich.
Eine Moderationsrolle haben wir. So, das hört sich an, als wären wir wirklich durchaus ein starkes Fußballteam.
Hallo, ich kenne nur das Spiel gegen Gladbach und da habe ich...
das haben wir gut moderiert.
Ja, das haben wir gut moderiert,
genau. Ja, wenn man sich die Spiele so anguckt, die noch da sind, würde ich als eine, die nichts vom Spiel sieht, schon sagen, dass Kiel auch mit am wahrscheinlichsten ist, was da zu holen. Und dann wäre es halt schon schade, wenn nicht, weil dann müssten wir alles, was jetzt noch ist, unentschieden spielen. Damit das noch klappt, mindestens.
Aber das Gute ist ja, dass man aus der Mannschaft und aus dem sportlichen Umfeld hört, dass quasi der Fokus so gelegt wird, dass man sagt, jedes Spiel ist für uns ein Endspiel. So finde ich eine gute Einstellung sowieso, aber die Welt wird nicht untergehen, wenn wir das Spiel nicht gewinnen. Und wir sind auch durchaus in der Lage, das haben wir im Laufe der Saison gesehen, zu punkten, wo vielleicht nicht so mit zu rechnen ist. Und wenn dieser Spirit irgendwie bis zum Ende durchgehalten wird, dann sieht die Sache schon positiv aus. Also dann müsste schon wirklich ganz schön viel schief laufen, dass wir das Ding irgendwie nicht ziehen am Ende.
Genau, dann kommen halt die 3 Spiele, vielleicht auf die du anspielst, wo man vielleicht mit weniger rechnen kann. Das ist erst zu Hause Leverkusen, dann in Bremen, dann zu Hause gegen Stuttgart, dann in Frankfurt das letzte Auswärtsspiel und dann zu Hause. Und da wären wir natürlich alle froh, wenn es da um nicht mehr so ganz viel geht. Das letzte Spiel gegen Bochum.
Oh Gott.
Ja, genau.
Kann ja dann echt gut sein.
Und dann Relegation in Kaiserslautern.
Nein.
Man darf das auch nicht so oft sagen, sonst kommt das irgendwann wirklich.
Relegation Bochum-Kaiserslautern, habe ich gemeint.
Ja, natürlich. Ja. Die kennen sich ja aus mit der Relegation schon.
Das ist korrekt.
Und mit der Region.
Und wir gucken uns das im Fernsehen an.
Yes.
Ja, oder auch nicht.
Ja. Ja. Ah ja, nee, das ist
so. Wegen drumherum.
Klassenerhalt schaffen und danach gemütlich Relegation gucken und sagen, guck mal, in der Scheiße, in der die jetzt stecken, das hätten wir sein können. Aber dafür waren wir zu gut. Das würde ich schon machen wollen.
Ja, dann mal ein Tipp. Wer sind die drei letzten Plätze?
Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen?
Ja, aber es ist ja ein bisschen weiter.
Schon gesagt, also ja, Kiel geht runter. Dann hatte ich, glaube ich, gesagt, Bochum schafft das auch nicht. Heidenheim zieht sich da irgendwie wieder raus, weil die als Team da irgendwie zusammenstehen. Ich glaube auch immer noch, dass das eng wird für Hoffenheim, auch wenn die so einen Hoch hatten zwischendurch. Aber die sind jetzt Östigar da gesperrt, der hat ja rot gesehen und so. Und ich glaube, da fehlt der Spirit. Solange der Trainer da nicht immer den Dildo rausholt in der Kabine zum...
Ja, das scheint ja auch nicht zu funktionieren, ja, zum Glück, zumindest. Genau. Also Kiel und Bochum steigen ab, Hoffenheim Relegation. Ist dein Tipp, oder was?
Ja, Hoffenheim-Kaiserslautern Relegation. Oder Hoffenheim-Paderborn wäre auch nicht schlecht. Ah, das ist ja auch so ein, also Platz 3 ist ja zweite Liga so ein richtiges Schneckenrennen, ne? So richtig so...
Ja, allgemein da oben ist es schwierig.
Also. Der Tabellenvierte hat 1,5 x Punkte da im Schnitt geholt oder so. Da wären wir nochmal aufgestiegen diese Saison.
Sven, was sagst du?
Ja, ich würde mich Tim anschließen. Also ich glaube tatsächlich, dass das Kiel mit fliegenden Fahnen die Saison beenden wird, so wie sie die ganze Saison spielen. Vogelwild und lustig anzusehen, aber das wird auf keinen Fall reichen. Bochum, glaube ich auch, dass die es nicht schaffen werden. Ich finde Bochum eigentlich gar nicht so unsympathisch, aber ich sehe auch gerne einen geknickten Dieter Hecking, wenn das vorbei ist. Und dann kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das Hoffenheim noch weiter runter geht und würde es auch nicht so schlecht finden, wenn die mit Heidenheim den Platz tauschen. Wo ich auch sagen muss, genau, Heidenheim würde ich das am ehesten zutrauen, weil die einfach irgendwie eine Geschlossenheit zeigen, im Moment auch eigentlich ganz gut spielen, ein bisschen zu wenig Punkten noch, zumindest jetzt am Wochenende gegen Leverkusen. Aber so grundsätzlich haben die, glaube ich, das größte Potenzial. Das sehe ich noch so ein bisschen mit Sorge. Wir sollten uns auch Hoffenheim nicht verlassen. Ich glaube, die spielen noch mal gegen Dortmund am Ende oder so.
Ja, das können die. Spielen zu Hause gegen Bayern, spielen die am letzten Spieltag, glaube ich.
Ja?
Ja, die haben noch ein super schweres Restprogramm. Aber die spielen, glaube ich, noch zu Hause gegen Bayern. Das ist das letzte Spiel. Da können dann Hopp und Rummenigge wieder Hand in Hand über den Platz laufen.
Schön. Und die Spieler schieben sich die Bälle zu.
Ja, genau. Aber Dortmund haben die auch noch. Und Dortmund hat das ja schon mal verkackt gegen Hoffenheim am letzten Spieltag. Das nehmen wir euch bis heute übel.
Das ist schon am 31. Spieltag, also dem übernächsten Hoffenheim gegen Dortmund. Debbie, deine Tipps?
Ja, ich würde sagen, da wir in Kiel auch gewinnen werden, dass das jetzt genauso wie jetzt die Tabelle ist. Also Heidenheim, Bochum, Kiel.
Katrin?
Insiderwissen?
Genau.
Insiderwissen habe ich da tatsächlich gar nicht. Und das ist ja relativ eindeutig, dass es irgendwie drei aus diesen vier Mannschaften werden, weil wir damit nichts zu tun haben werden.
Genau. So nämlich.
Genau. Und ich glaube, auch Kiel ist wahrscheinlich am Fetzen drin in der Verlosung. Da sehe ich ehrlich gesagt wenig, was darauf hindeutet, dass sie da noch ihren Arsch retten. Ich bin mir bei Bochum nicht so ganz sicher, ob sie das nicht noch schaffen, nochmal sich in den letzten Spieltagen nicht noch so ein paar Pünktchen zusammenzuhamstern und dann vielleicht auf dem Relegationsplatz zu landen. Also ich glaube, weiß ich nicht so genau. Und ich habe eher so ein bisschen tatsächlich eher ein bisschen Sorge, dass Heidenheim einfach das nicht schafft. Und
Sorge tatsächlich.
Nein, ach, was
Sorge?
Nein, nicht Sorge. Es trifft es jetzt, trifft mal, es jetzt auch ah, nicht. Jetzt nein, mal. Aber es ist ja schon so, man hat ja auch immer so ein paar heimliche, kleine, spinnerte Liebhabereien. Und das ist
jetzt so, jetzt aber raus mit der Sprache.
Und es ist jetzt nicht, ich oute mich jetzt, ich war da tatsächlich noch nie im Stadion.
Ja, ich nehme mich auch nicht.
Und ich würde eigentlich gern noch mal hin. Deshalb,
ich war schon mal da, war scheiße. Kiel.
Ja, das sagen alle, aber trotzdem, das ist fürs Gefühl und so. Und wenn die runtergehen und wir nicht, dann ist es halt erstmal nicht mehr möglich.
Ich glaube, das war die letzte Busfahrt des Fanladens Heidenheim auswärts, da war ich dabei.
Ach, du bist der Grund, ja, oder? Genau. Okay, jetzt kommst du raus.
Nee, und Kiel kriegt man eh keine Tickets, Bochum war ich schon, ja. Ist okay so.
Okay, dann bin ich noch dran. Ich hätte ja bis vor dem Spieltag tatsächlich noch auf Union gewettet und hätte gedacht, die schaffen das nicht. Aber das glaube ich inzwischen leider nicht mehr. Das hätte mich auch irgendwie... Leider. Also das ist nicht so heimlich, aber die finde ich nicht so gut. Außerdem war ich da auch schon oft genug und will da gar nicht mehr. Da hätte ich mich schon gefreut, wenn die da irgendwie noch unten rein rauschen. Aber das glaube ich nicht. Und dann ist
ja, die haben auch einen viel zu guten Trainer.
Ja. Genau, deswegen. Deswegen wird sich von den vier. Aber ich glaube auch Hoffenheim. Also Hoffenheim und Heidenheim tauschen sozusagen. Oder wir gehen mit Heidenheim hoch. Also wir werden 14. Heidenheim wird 15. Hoffenheim wird 16. Und Bochum und Kiel bleibt so.
14. sogar, das ist ja fürs TV-Geld-Ranking dann ja noch relevant, richtig? Bestimmt.
Ah, okay, da bin ich immer nicht so.
Weiß ich auch nicht genau, was das ausmacht.
Das kommt doch auch immer drauf an, wer dann die anderen sind, oder?
Ja, klar.
Das ist nicht ja, aber Platz 14 ist so und so viel, sondern
deswegen,
die anderen.
Deswegen wäre es ganz gut, wenn Hoffenheim runtergeht.
Weil die schon so lange
erst. Ja, genau.
Und Bochum auch.
Und Bochum auch.
Ja. Und Bochum auch. Und Bayern vielleicht.
Das wäre auf jeden Fall eine interessante Konstellation.
Ja, aber ich glaube, die schaffen es nicht mehr. 68.
Schwierig.
Nee, ich bin kein Mathematiker, aber das funktioniert nicht. Sonst noch etwas, worauf ihr euch freut in den letzten 6 Spielen?
Bremen. Bremen auswärts.
Bremen auswärts, ja, vor allem, weil die jetzt... die.
Weil Sonntag.
Ja, das ist natürlich der Hauptgrund.
Ja, in der Hoffnung, dass es für die um gar nichts mehr geht. Ne? Also der Ole Werner, der hatte ja letztens schon in Kiel, glaube ich, ohne die Leihspieler gespielt. Also ohne die auf jeden Fall nächste Saison nicht mehr da sind. Und hatte da so ein bisschen vage angedeutet, ja, wir richten jetzt nicht alles darauf aus, wie wir in der kommenden Saison spielen wollen. Aber erklärte schon so ein bisschen so, ja, okay, man plant auch schon für die kommende Saison und spielt vielleicht auch ein bisschen so, probiert ein bisschen was aus. Das wäre ganz gut.
Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, aber ich glaube, das habe ich gelesen, dass Werder
an diesem Spieltag... Und dann haben sie 3-0 gewonnen in Kiel.
Dass Werder an diesem Spieltag, also 2-0 gegen Frankfurt, mit keiner Neuverpflichtung gespielt hat. Also nur mit Leuten, die schon letzte Saison da waren. Ja. Mhm. Auch irgendwie interessant. Findet ihr nicht, aber...
Doch, finde ich auch. Also, ich glaube auch, dass sowas einen Spirit entfesseln kann. So, wenn du tatsächlich nur mit Spielern spielst, für die es auch tatsächlich um was geht. Und
nur
in
alte,
Bremen träumt man schon, ja, wirklich, genau. Und in Bremen träumt man ja schon wieder so ein bisschen von Europa, wenn man den Überschriften der einschlägigen Sportzeitschriften, Sportfachmagazine glauben darf. Und von daher ist so ein bisschen zu hoffen, dass wenn wir da antreten, dass sich diese Sache bis dahin so ein bisschen erledigt hat und die dann doch am Ende austrudeln lassen. Aber wir werden es erleben, hoffentlich, so wie 30.000 andere St. PaulianerInnen, wie das da gerne doch, erleben würde.
Das ist doch schon in 3 Spieltagen. Also da sind die doch noch nicht so weit, dass da gar nichts mehr
theoretisch stehen könnte. Mach mal deine Fußball-App wieder auf. Doch. Und
mal, ja, was soll ich da? Da stehen doch noch keine Ergebnisse der nächsten Spiele drin.
Du kannst ja mal so diesen Rechner anschmeißen. Ja,
schmeiß doch mal den Rechner an.
Nein,
und dann gucken wir
das
mal.
Das ist ein Quatsch.
Was haben die denn? 40, 38 Punkte, 40 Punkte oder so?
Da hätte man früher zu unseren Zeiten, hätte man da noch gezittert.
Ja.
Damals.
Zu unseren Seiten sind wir tot, oder was? 39.
Wir im Schnee die Spiele hier geguckt haben, auch dagegen gerade.
Ja, im Matsch. Da war immer Matsch.
39. Also, ich jetzt denke, wir müssen 32 erreichen und dann schaffen wir das, Und die haben 39.
Also. Die haben 39 Punkte, verlieren die nächsten beiden Spiele, dann sind die europäischen Plätze sind weg.
Minus 8 Torverhältnis. So.
Und dann
na gut.
Machen wir das. Fest der Freundschaft. Und
so. Ja. Na, ich freue mich einfach auf die Fahrt. Auf.
Wie fährst du denn?
Mit den Skinheads.
Ah, okay.
Mit dem Bus. Also,
da würde ich mich auch drauf freuen. Nicht mit der Bahn, deswegen freust du dich.
Genau. Und genau, Bremen ist auch ein ganz cooler Verein.
So, immer eine Reise wert.
Immer eine wahnsinnig tolle Reise wert. Nein, auf jeden Fall. Nö, deswegen eher so aus solchen Gründen. Und wenn man dann da noch gewinnen könnte, wäre das natürlich auch super.
Ja. Und worauf freust du dich so, Justus?
Ich freue mich darauf, dass vor Bochum alles erledigt ist und wir durch sind. Das würde mich wirklich am allermeisten freuen. Ich habe so eine Angst vor diesem Spiel, dass das irgendwie mit Zittern und alles Möglichen vonstatten geht. Das finde ich furchtbar.
Ja.
Und macht man einen Klassenerhaltsplatzsturm?
Stimmt.
Nee. In Frankfurt?
Ui, das könnte lustig werden.
Ich würde sagen, nein. Müssten wir dann vielleicht schon mal beim Spiel vorher klären. Das ist
falls Stuttgart. Wer noch was klären will, ihr findet mich auf dem Rasen.
Wenn die Tore nicht aufgehen, macht man einfach einen Klassenerhaltsblocksturm. Da ist ja der Umlauf ist ja offen in Frankfurt.
Ach so, ja.
Ansonsten, wer hat den Zaun jetzt unten ausgebaut? Ich glaube, Halle am Wochenende in
Jena.
Ja, herrlich.
Ja, da ist das Stadion halt jetzt keine Zulassung für die dritte Liga, falls sie aufstehen, steigen, habe ich gelesen. Echt?
Ja, ganz schön. Richtig doof, ja.
So schlecht stehen wir nicht, darum müssen wir uns nicht kümmern. Genau.
Also es gibt einen Grund, einen guten Grund, nicht abzusteigen. Das ist die sind die Aufstiegsplätze der dritten Liga momentan mit Dresden und Cottbus. Das sind, glaube ich, wären momentan die Aufsteiger in die zweite Liga. Also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Oh, dieser sympathische Pele Wolle. Ja. Den mal einmal interviewen, Tim. Genau. Pele Wolle, also Pele Wolle.
Ja, ich dachte auch schon, ja. Pele Wolle, Pele.
Aus Pegnitz. An der Striesau.
Na gut.
Ja. Dann haben wir das Sportliche. Oder wir möchte noch? Nee, Sven muss.
Wir
noch.
Müssen Katrin noch eben fragen, also, worauf sie sich im Saisonendspurt am meisten freut.
Dass wir die Klasse halten. Tatsächlich ist es mittlerweile wirklich schon so, dass ich bin immer sehr, sehr angespannt bei diesen Fußballspielen. Und je länger so eine Saison dauert, umso schwieriger wird es mit mir zusammen Fußball zu gucken. Und deshalb bin ich einfach froh, wenn wir aus Frankfurt zurückkommen und alles ist gut.
Okay, dann greifen wir jetzt doch schon einmal, möchte ich einmal vorgreifen auf eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte in dem Segment, was ja gleich kommt, wenn es um deine Person geht. Hat sich das, seit du jetzt im Aufsichtsrat bist, hat sich das Erlebnis Fußball gucken, St. Pauli-Spiele gucken, verändert für dich? Also nimmst du das anders wahr, weil du irgendwie weißt, was an einem Sieg, an einer Niederlage, an einem Spiel dranhängt?
Ja, definitiv. Also ich hatte das vorher nicht gedacht. Also alle erzählen das, ne? Alle, die irgendwie mal so ein Amt inne hatten, haben erzählt so, oh, du wirst dich wundern, das wird alles verändern. Und ich dachte, naja, ich gehe ja schon lange noch in dieses Stadion. Ich habe ja hier schon vorher Schnappatmung gehabt und bittere Tränen geweint oder Freudentränen geweint und war ja auch so schon mal angespannt, was soll da kommen. Und tatsächlich hat es das nochmal verändert. Es ist wirklich, und ich kann es nicht mal an irgendwas festmachen, aber der Druck ist dann doch immer noch mal größer und ich bin wirklich fürchterlich nervös vor jedem Spieltag und ich bin auch während der Spiele sehr, sehr unter Strom. Und in der letzten Saison, in der Aufstiegssaison, war es zum Teil so, gerade in den letzten Spielen, dass Freunde von mir gesagt haben, sie wollen nicht mehr mit mir zusammen gucken, weil sie immer Angst haben, ich würde irgendwann aufhören zu atmen und einfach umkippen, weil ich jetzt so
angespannt war. Das ist ja nett von denen, dass sie dann weggehen.
So sind sie. Also ja.
Und ist das dann auch so eine persönliche Verantwortung, die da mit reinspielt, die du fühlst für den Verein? Oder ist es dann eher so das Ding, dass du denkst, scheiße, wenn das hier in die Hose geht, dann habe ich noch mehr unangenehme Aufgaben zu erledigen?
Ach, das ist gar nicht unangenehme Aufgaben. Und persönliche Verantwortung habe ich ja dann in dem Moment, wenn ich im Stadion stehe und mir ein Spiel angucke, ja schon nicht mehr, ne? Weil ich stelle die Mannschaft nicht auf und ich spiele auch nicht Fußball. Und das ist für alle gut so, dass ich das nicht mache, sondern dass das da welche tun, die es auch können. Aber es ist natürlich trotzdem, du weißt halt weißt ja natürlich darum, wie der Verein gerade aufgestellt ist und welche kurz- und mittelfristigen Ziele wir uns gesetzt haben und wo wir hinwollen und was dann halt eben im Zweifel auch dranhängt, auch an, an Verträgen und an Personal und all diesen Sachen. Und das macht schon was mit dir. Also du spürst insofern ja schon Verantwortung, ja, aber natürlich nicht für das Spiel als solches oder für das Spielergebnis als solches, sondern denkst immer so, bitte jetzt, ja, schnell ein Tor.
Klar, hast du wahrscheinlich, also ganz offensichtlich hast du das ja auch nicht exklusiv. Ich habe mir zur Vorbereitung nochmal die 3,5-Stunden-Sendung mit Sandra angeguckt, die wir mal hatten und wahrscheinlich irgendwie nochmal verlinken. Machen wir sowas? Weiß ich nicht. Die hatte das ja, aber
du
auch.
Du hattest dich schon vorhin über die Soundqualität der Folge beschwert, deswegen
dann verlinken wir es auf jeden Fall.
Laden wir sie lieber nochmal ein.
Genau, also man hat sehr gut den Kühlschrank im Konfi der Fanräume gehört während der Sendung. Aber unter anderem konnte ich auch rausfiltern, dass Sandra das beschrieben hat nach dem Spiel damals in Darmstadt am letzten Spieltag, kurz vorm Zusammenbruch stand, als es vorbei war. Und es war tatsächlich eine sehr eindrückliche Beschreibung. So fand ich schon, ist mir da nochmal so klar geworden, was das dann tatsächlich bedeutet, wenn man an dieser Position, in der verantwortlichen Position beim Verein sitzt, wie viel halt einfach mit hinten mit dranhängt. Und hast du auf jeden Fall mein Mitgefühl und ich hoffe, dass du es niemals brauchen wirst.
Ja, das hoffe ich auch.
Schön, Sven, dass du jetzt hier nochmal ein bisschen Druck aufgebaut hast. Das Spiel ist völlig okay. Also, aber wir sehen das ja locker. Das ist ja, wir haben ja jetzt alle, sind uns ja alle zu fünft einig gewesen. Wir regeln das vor dem Bochum-Spiel. Ja. Auf dem Rasen in Frankfurt. Und deswegen wird das alles ganz entspannt. Wir müssen alle nach Frankfurt
fahren, auf jeden Fall. Ja, selbstverständlich. Ja.
So, dann war es zum Sportlichen soweit erstmal, also zum aktuellen Sportlichen, zum restlichen Sportlichen kommen wir vielleicht auch noch und machen mal kurz Ding-Dong-Werbung. Wir trinken Kervida-Bier von der Kervida Kreativbrauerei. Tim trinkt ein Prototyp, jetzt nimmt er mir die Flasche weg, New Style Lager. Sag mal, wie das schmeckt.
Das schmeckt wie das normale Prototyp. Weiß ich.
Ja, schmeckt gut schlecht. Auf jeden Fall.
Ja, es schmeckt sehr gut. Und ich schaue mir jetzt gerade an, was hier dazu ist. Jetzt hast du mich hier auf den falschen Fuß erwischt. Ach, guck mal, hier ist jetzt eine Angabe, was es für eine Farbe hat. Wie bitter das ist, wie fruchtig das ist und wie der Malzgehalt ist. Tja, mehr ist da nicht drauf. Ich dachte, hier stehen immer noch so schöne Texte hinten drauf. Ist aber nicht mehr so.
Aber du kannst es trotzdem empfehlen.
Ja, wer natürlich kann ich es empfehlen.
Ist, ja, na klar. Es ist in unserem Blog auf unserer Homepage verlinkt. Ding Dong, Werbung, Ende.
Das war der schlimmste Werbeblock, den wir jemals gemacht haben.
Deswegen machen wir jetzt kurz Pause.
Ja, genau, besser ist.
Oder? Kurz Pause? Einmal frische Luft?
Ich brauche ein Glas.
Ja, habe ich schon gesucht, habe ich nicht gefunden. Muss aus der Flasche trinken.
Ja, ist okay.
Ja, wir haben ja noch mehr Flaschen. Ja. So, zurück aus der Pause, frische Luft reingelassen.
Und noch ein leckeres Kehrwiederbier getrunken. Oh, ich schäme mich ein bisschen, aber okay. Das ist lecker, Mensch.
Ich habe mich noch gestärkt und habe noch was zwischen den Zähnen, das ist irgendwie blöd, aber damit komme ich klar. Kommen wir nun zu unserer Gästin, Katrin Däumeland, die wir vorher schon vorgestellt haben. Und die im Aufsichtsrat des FC St. Pauli ist seit 2022 und seit 2024 die Vorsitzende des Aufsichtsrats. Die erste Frage wäre natürlich, wie wird man eigentlich Aufsichtsratsmitglied erstmal?
Das ist relativ einfach. Man stellt sich zur Wahl bei der Mitgliederversammlung. Und wenn dann ausreichend Mitglieder der Meinung sind, dass man für dieses Amt geeignet ist, dann wählen die einen. Und dann ist man auf einmal im Aufsichtsrat.
Okay, ich wäre jetzt einen Schritt vorher angefangen. Ja. Wie kommt man darauf, sich zur Wahl stellen zu lassen?
Wie kommt man auf das schmale Brett sozusagen? Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Wege dorthin. Ich bin, das hast du vorhin ja schon erzählt, seit 2009 im Verein. Ich bin AFM-Mitglied, habe lange die AFM-Abteilungsleitung auch so ein bisschen unterstützt und war dementsprechend auch immer an bestimmten Themen schon dran. Und ich gehöre zu den Menschen, die selten einfach nur irgendwo Mitglied sind, ohne das Bedürfnis haben, sich einzumischen. Ich habe zu vielen Sachen einfach eine Meinung. Und irgendwann war so ein Punkt da, wo ich gedacht habe, vielleicht bringe ich auch das eine oder andere mit, was in diesem Verein vielleicht auch sinnvoll wäre zu haben. Und dann gab es diese legendäre Mitgliederversammlung, ihr erinnert euch vielleicht, als über Frauenquoten im FC St. Pauli gestritten wurde und das Ganze vertagt wurde auf die nächste Mitgliederversammlung, wo es ja dann auch beschlossen wurde. Und das war schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so ja, wenn wir das auch wollen, und das wollen wir ja auch, hier mehr Frauen in Ämtern und in Gremien, dann müssen es auch welche machen. Und ich war zu dem Zeitpunkt an dem Punkt, wo ich dachte, vielleicht gehöre ich zu denen, die das dann halt eben auch machen wollen. Und dachte, als Ökonomin bringe ich vielleicht ein bisschen Wirtschaftssachverstand mit, ich habe ein bisschen Gremienerfahrung und ich hatte Bock drauf. Also habe ich mich zur Wahl gestellt und bin dann eben gewählt worden.
Und dann bist du nach einiger Zeit Vorsitzende geworden. Mhm. Und dazu habe ich gelesen und da, also ich habe ja vom Verein auch so ein bisschen Ahnung, aber da war ich dann blank, dass es turnusmäßig der Vorsitz übergeben wurde und das wusste ich überhaupt nicht. Was ist der Turnus und wer übergibt an, also klar, die ehemalige Vorsitzende übergibt, aber an wen?
Das steht tatsächlich in unserer Satzung, dass ja, der
da
Aufsichtsrat,
ich nicht
ja, siehst du, dass der
ja, ich
Aufsichtsrat,
wusste ja, dass du kommst und es mir erklärst,
dass der Aufsichtsrat sich eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden gibt. Das wählt das Gremium, also intern. Ne? Das muss also nicht unbedingt die Person mit den meisten Stimmen sein, sondern es kann ne, auch jede andere gewählte Person im Aufsichtsrat sein. Und diese Bestimmung des Vorsitzes erfolgt alle 2 Jahre. Und das steht tatsächlich so bei uns in der Satzung drin, schon immer vermutlich, also oder schon lange. Und so haben wir es halt eben auch gehandhabt.
Da würde ich gerne kurz einmal einhaken, das ist mir, da bin ich heute so ein bisschen drüber gestolpert. Was ist denn überhaupt der Unterschied in der Position der Vorsitzenden des Aufsichtsrats? Hast du im Zweifel, zählt deine Stimme doppelt oder hast du da irgendwie eine Basta-Option oder geht es da eher um repräsentative Aufgaben?
Ein rotes Telefon.
Mir ist das gar nicht klar, tatsächlich.
Ja, wir sind tatsächlich im Aufsichtsrat ja zu dritt im Vorsitz. Ne? Es ist halt eben jetzt ich die Vorsitzende und Sandra als stellvertretende Vorsitzende und Philipp als stellvertretender Vorsitzender. Und die Idee ist natürlich schon so, also laut Satzung musst du als Vorsitzende zu den Sitzungen des Aufsichtsrates einladen. Du bist diejenige, die dann auf der Mitgliederversammlung spricht und den Rechenschaftsbericht hält. Tatsächlich gibt es dieses doppelte Stimmrecht in der Paz-Situation. Also wenn es zu einer Abstimmung im Aufsichtsrat kommt, wo man sich nicht einigen kann, wo also ne, auf beiden Seiten gleich viel Stimmen sind, dann zählt die Stimme der Vorsitzenden doppelt. Das ist eine Situation, die so absolut selten vorkommt, dass das zwar, also das, ne, dieses Recht gibt es oder diese Möglichkeit gibt es, aber wird relativ selten gezogen. Okay, ja. Und ansonsten ist es dann natürlich, sind es schon so Sachen, dass du, wenn der Aufsichtsrat irgendwie angefragt wird für irgendetwas, fragt man in der Regel dann bei den Vorsitzenden an, klar.
Ja, okay.
So wie wir jetzt.
Genau, ansonsten hättet ihr mich nie eingeladen, wenn ich jetzt nicht seit Dezember Aufsichtsratsvorsitzende geworden wäre, dann hätte ich nicht das Vergnügen, heute den Abend mit euch zu verbringen.
Hat sich jetzt schon gelohnt.
Wir behaupten trotzdem das Gegenteil. Also nicht, dass sich der Abend gelohnt hat, sondern dass wir dich sonst auch eingeladen haben.
So meine ich dachte
oh
schon.
Gott, jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt.
Und du hast es jetzt zwar schon so ein bisschen gesagt, dass du gesagt hast, wenn du irgendwo Mitglied bist, dann willst du da auch mit was bewegen und trotzdem die Frage, dass du könntest ja auch auf anderen Ebenen was bewegen im Verein. Warum gerade im Aufsichtsrat? Also was hat dir das Gefühl gegeben, ich möchte in den Aufsichtsrat?
Ich glaube, das ist wirklich tatsächlich eine ganz schwierige Frage für mich. Es ist, glaube ich, tatsächlich diese Überlegung gewesen, was kann ich? Mhm. Also was kann ich wirklich mitbringen? Was kann ich einbringen? Und ich treibe keinen Sport beim FC St. Pauli. Das heißt, es wäre nie irgendwo eine Abteilungsleitung in irgendeiner unserer Sportabteilungen gewesen. Und der Aufsichtsrat eben als ein, wie ich finde, total wichtiges Gremium in so einem Verein, das dann halt eben von der Mitgliedschaft gewählt wird, bietet dir halt eben auch genau die Möglichkeit zu sagen, so hier, ich bringe was mit und ihr entscheidet, ob ihr auch glaubt, dass das sinnvoll ist, dass ich da in dieses Gremium gehe und da diesen Job mache. Das fand ich, also auch aus so einem, vielleicht auch aus so einem Demokratieverständnis heraus gut.
Ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass der Aufsichtsrat so der Bereich ist, wo auch viele Fans irgendwie, also dass man sich vielleicht schon vorher kannte, spielt das auch irgendwie eine Rolle, dass du vorher schon jemanden gekannt hast und so ein Mensch, der vielleicht auch gesagt hat, dich könnte ich mir gut, also dass man da irgendwie relativ schnell reinrutscht, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, aber es ist vielleicht nur so ein, also ein anderes Gremium vielleicht.
Das weiß ich gar nicht so genau, weil wenn ich mir die Aufsichtsräte der, weiß ich nicht, letzten 20 Jahre angucke, dann sind die schon sehr unterschiedlich zusammengesetzt gewesen. Und wir haben jetzt ja auch erstmals einen Aufsichtsrat mit mehrheitlich Frauen. Das ist, glaube ich, schon was anderes als der Aufsichtsrat, in den Sandra damals als in ihrer ersten Legislatur gewählt wurde. Und na klar ist das nicht ganz unwichtig zu wissen, da gibt es jemanden, den kenne ich schon oder die kenne ich schon und da kann ich auch mal vorher fragen. Das habe ich natürlich gemacht, ich habe mit ganz vielen Leuten geredet, bevor ich dann wirklich gesagt habe, so ich mache das. Ich habe mit unterschiedlichen Aufsichtsräten gesprochen und gesagt so, ich überlege das, was hältst du denn von der Idee und erzähl mir mal, was ihr dort eigentlich so tut und habe auch daran dann nochmal überlegt oder mich selbst dann nochmal reflektiert und gesagt, okay, passt das für mich oder passt das nicht?
Ja.
Und haben Sie das Richtige gesagt, was ihr tut? Also ist das eingetreten, wie du es dir vorgestellt hast, sowohl inhaltlich, also du musst jetzt natürlich nicht auf genaue Inhalte eingehen, das meine ich nicht, sondern so insgesamt, oder ist es doch anders, als du dir es gedacht hast? Und die zweite Frage natürlich auch, und zeitlich, ist es auch so, wie du dir es vorgestellt hast?
Vielleicht das Erste, ich glaube, du wirst niemanden treffen, der oder die in diesen Aufsichtsrat gewählt wurde und wirklich hundertprozentig klare Vorstellung hatte, was du denn da so im alltäglichen Doing da zu tun hast. Und da habe ich auch tatsächlich keine so klaren Vorstellungen gehabt. Und ich glaube, das ist auch, ich kriege ja ganz oft diese Frage gestellt, und was macht ihr dann da eigentlich in diesem Aufsichtsrat? Und das ist zum Teil halt ja auch wirklich so kleinteilig, dass du es auch nur begrenzt erklären kannst oder begrenzt nur eine Vorstellung davon entwickeln kannst, wenn du nicht da drin sitzt. Und ganz am Anfang oder meine ersten Monate im Aufsichtsrat waren tatsächlich so, dass ich mich schon auch immer mal wieder gefragt habe, ob ich mich vielleicht nicht selbst auch überschätzt habe und ob das wirklich jetzt so eine gute Entscheidung war, weil das so auch so voraussetzungsvoll natürlich ist, dieses ganze Fußballbusiness und diese Zustimmungspflichten, die du als Aufsichtsrat hast und was du nicht alles auf einmal mal schnell lesen musst, so, ne, so einen 40-seitigen Vertrag und dann sollst du dazu zustimmen und du denkst so, verdammt, ich bin aber gar keine Juristin, ne, also das sind schon so Sachen, da muss man auch ein kleines bisschen reinwachsen und zeitlich brauchst du keine anderen Hobbys mehr. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn du nicht so einen großen Freundeskreis hast.
Die sind ja eh vor dir weggelaufen, weil du irgendwie...
Weil es anstrengend sind, genau, ja.
Jetzt seid ihr in einem Kontrollgremium, das passt vielleicht zu der Zeitfrage, ganz gut, ein Kontrollgremium, auch von einem Präsidium, was in Teilen hauptamtlich ist. Ist das im Ehrenamt überhaupt schaffbar auf längere Sicht? Wird das immer schneller? Wird das immer mehr? Du hast gerade gesagt, oh, dann musst du eigentlich mal schnell was lesen, 40-seitigen Vertrag oder so, weil das im Fußballbusiness wahrscheinlich einfach so ist, dass so innerhalb von Stunden Entscheidungen, auch wichtige, auch finanzielle Entscheidungen getroffen werden müssen, stelle ich mir zumindest so vor. Ist das überhaupt machbar mit dem ehrenamtlichen Aufsichtsrat auf lange Sicht?
Ich glaube, wichtig ist, dass du immer im Auge behältst, auf welcher Ebene du unterwegs bist. Also, dass du halt eben nicht quasi ein zweites Präsidium bist und da versuchst, operativ halt irgendwie mitzumischen, weil das eben nicht unsere Aufgabe ist, sondern eben wirklich der Blick von oben ein bisschen drauf und halt wirklich eher in der mittleren Frist zu gucken, strategisch zu gucken, wie entwickelt sich der Verein, ist das, was jetzt gerade gemacht wird, entschieden wird, in welche Richtung man geht, ist das im Sinne des FC St. Pauli. Und dann gibt es halt eben aber diese Zustimmungspflichten, die wir eben qua Satzung haben, wo wir dann halt einfach dazu gezwungen sind, halt solche Sachen eben auch zu lesen und dem zuzustimmen oder eben auch nicht. Und die Frage, ist es machbar? Bislang ja, aber das ist schon auch hardcore manchmal, ne? Das ist je nach Situation, je nach Saisonsituation oder wenn du gerade große Projekte hier anschiebst, wo dann halt irgendwie sehr viel Abstimmungsbedarf ist, dann brauchst du halt wirklich auch Menschen, die ein bisschen flexibler mit ihrer Zeit umgehen können. Mit so einem, weiß ich nicht, 40-Stunden-Job und zusätzlichen Verpflichtungen wird es dann an der einen oder anderen Stelle schon auch mal eng.
Und habt ihr das im Aufsichtsrat ein bisschen aufgeteilt? Jetzt hast du gesagt, du hast Ökonomen, hast mit Wirtschaft, auf die Wirtschaft einen Blick. Habt ihr das so aufgeteilt, dass du, wenn du sagst, oh, du bist keine Juristin, ihr habt ja einen Juristen drin auch im Aufsichtsrat?
Nee, haben wir nicht.
Da habe ich schon mal gehört, das fehlt sozusagen so ein bisschen, das Juristendasein oder eine Juristin. Aber habt ihr das trotzdem aufgeteilt, so ja, einzelne Themen, dass du dir ganz bewusst da deine Projekte sozusagen nimmst, dann rausnimmst?
Genau, wir machen das tatsächlich arbeitsteilig, weil das ja total sinnvoll ist, dass die Menschen, die ein bisschen mehr Ahnung von dem einen oder anderen haben, sich auch genau damit beschäftigen. Das heißt, wir haben eine Finanz-AG nennt sich das, wo wir aufsichtsratsseitig zu dritt drin sind und dann halt eben regelmäßige Termine mit Geschäftsführung und Präsidium haben und dann halt eben gerade über diese wirtschaftlichen Themen viel reden. Es gibt dann genauso eine Sport-AG, die dann halt eben das von der sportlichen Seite halt eben macht mit regelmäßigen Terminen. Da gibt es halt eben andere Themen, infrastrukturelle Themen, wo wir dann mit involviert sind, wo dann andere von uns den Hut aufhaben. Anders, glaube ich, wäre es auch wirklich Irrsinn. Also anders kannst du es nicht machen. Das ist ja auch total sinnvoll, dass du halt die Kompetenzen, die du hast, halt eben auch genau so einsetzt, dass sie auch fürs Gremium eben gewinnbringend sind.
Jetzt ist eben einmal der Begriff gefallen, dass ihr eine Kontrollfunktion habt als Aufsichtsrat. Aber genau, du hast jetzt gerade die vielfältigen Themen angesprochen, die von euch bearbeitet werden. Hat das auch eine gestalterische Komponente? Also habt ihr gestalterische Aufgaben, könnt ihr eigene Ziele umsetzen und verwirklichen, also ein bisschen kreativer arbeiten? Oder ist es eher, dass man hinterher arbeitet und irgendwie hinterherläuft und versucht, Sachen zu regeln, die am Laufen sind?
Nee, wir sind natürlich nicht diejenigen, die jetzt hier kreativ den Verein gestalten oder halt eben im Tagesgeschäft irgendwelche tollen Ideen umsetzen. Aber wir sind schon auch diejenigen, die im Austausch eben mit dem Präsidium Fragen diskutieren, die vielleicht auch den Verein länger beschäftigen als bis zum Saisonende. Also ich glaube, das beste Beispiel ist diese Genossenschaft, die wir ja gegründet haben und die ja jetzt sehr erfolgreich gelaufen ist. Da waren wir natürlich von Anfang an mit involviert und halt eben auch zu diskutieren, wie machst du das? Ist das überhaupt umsetzbar? Wo wollen wir damit hin? Da bist du dann eben schon auch in so einer gestalterischen Rolle mit drin, aber eben tatsächlich eher wirklich mit einem strategischen Blick drauf.
Ja, okay.
Klingt ja alles schon viel zeitaufwendig und stressig irgendwie auch. Was liebst du denn so daran?
Es ist nach wie vor mein Verein und es ist total toll, da eben auch dann doch auch was mitgestalten zu können. Ne? Also weil das ist vielleicht nicht so kreativ, aber trotzdem halt meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir so erfolgreich, wie wir es im Moment auch tun, sind und dass wir dieser FC St. Pauli bleiben, in den ich mich irgendwann mal verliebt habe.
Ich klopfe mal dreimal auf Holz, um Mike zu ärgern.
Über Heimspiele haben wir schon kurz gesprochen, hast du auch gesagt, du guckst auf der Haupttribüne.
Das stimmt so nicht, ich gucke nur auf der Haupttribüne, wenn es sich nicht vermeiden lässt.
Okay, aber okay, du hast vom letzten Spiel, genau, wir redeten ja nur über das Gladbach-Spiel, da hast du gesagt, du hast auf der Haupttribüne geguckt, genau, sonst mal so, mal so.
Ich stehe in der Gegengraden normalerweise und bin ab und zu auf der Haupttribüne, wenn ich Besuch habe, den ich dann da mal mit hinnehme.
Genau, aber du fährst ja auch auswärts, bist auch schon vorher gefahren. Hat sich das verändert? Also trifft man sich mit dem Aufsichtsrat oder anderen Vereinsoffiziellen des Gegners, wo man hinfährt und also eher Business-Bereich statt Gästeblock oder auch mal so, mal so?
Auch mal so, mal so. Also es gibt tatsächlich bei jedem Spiel, das haben wir auch, wenn wir hier zu Hause spielen, dass es dann vorm Spiel so ein Treffen der Vereinsführungen gibt oder Delegationen der Vereinsführung, Präsidien, Vorstände, Aufsichtsräte. Dann trifft man sich vorher, isst was zusammen und plaudert ein bisschen. Und das gibt es dann halt eben natürlich auch, wenn wir auswärts irgendwo spielen. Und wir sind dann eben als Aufsichtsrat an diesen Delegationen schon auch beteiligt und teilen das aber auch so ein bisschen auf. Also es ist, ne, das machen wir nicht immer alle. Und ich mache das auch nicht so oft, aber ab und zu mache ich das dann halt eben schon auch mal. Und ansonsten stehe ich auch beim Auswärtsspielen.
Und wenn wir die Klasse halten, auf welches Auswärtsspiel freust du dich aus dem Grund, dann bist du Teil einer Delegation sozusagen besonders?
Für die nächste Saison?
Für die nächste Saison. Vielleicht, weil du dann nochmal hin wolltest, weil du sagst, oh, das war besonders nett. Du musst nicht sagen, warum, aber vielleicht sagst du, oh, ich will unbedingt nochmal nach
Doch, es Augsburg. Auf jeden Fall warum. Fuck,
Augsburg, aber ja, okay. Zum Beispiel.
Weil es ja das beste Essen gab.
Ja, genau, kann ja sein.
Und sie will unbedingt nach Heidenheim. Da muss ja auch irgendwas sein, was sie ja, nicht kenne.
Nur weil ich noch nicht da war, ne? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe dieses Ranking noch gar nicht gemacht, wo es das Essen am leckersten war. Und wo war ich denn noch
nicht? So Schokobrunnen oder sowas gibt es bestimmt.
Guck mal, den habe ich noch nicht entdeckt.
Bestimmt.
Aber mit Sicherheit, bestimmt irgendwo.
Bei Bayern oder
nee,
so?
Da gab, nee, Schokobrunnen. Nee, da gab es keinen Schokobrunnen. Aber das Essen war gut.
Also ich kann zum Beispiel sagen, aus meiner Erfahrung, auch wenn die nicht aufsteigen werden, finde ich es schade, dass wir nicht mit Greuther Fürth in einer Liga zusammenspielen, weil da ist der Pressebereich, der ist echt gut.
Ja?
Ja, okay. Da gibt es super gutes Essen. Es ist nie so gut gespiesen wie in Fürth.
Das ist das da in diesem Hochhaus, was die quasi da hingesetzt haben, wo früher mal eine Tribüne war?
Ja, genau. Das ist ja...
Muss dann ja auch gut sein.
Ja, na gut. Und es gab auch Bier. Also gibt auch Bier da. Ja. Schön.
Hast du auch ein bisschen Bier getrunken?
Oh. Ja. Fürth, Geheimtipp, alle hin da.
Geheimtipp, Pressebereich Fürth, ja genau, Geheimtipp.
Bier okay. Beim Fußball.
Ich glaube, Fürth war das Stadion, wo ich mal eine Weinschorle gekauft habe und die Verkäuferin oder der Verkäufer, weiß ich gar nicht mehr, mich gefragt, süß oder sauer? Und ich war komplett überfordert mit dieser Frage und musste mir wirklich erklären lassen, dass sie wirklich Brause in den Wein kippen und das finde ich grauenvoll.
Ist das nicht in Frankfurt
das
auch
ist
nicht?
Mir in Mainz neulich auch passiert, ja, genau. Weil mich niemand gefragt hat oder vielleicht wäre es auch dann passiert, aber das war wirklich ein erschütterndes Erlebnis.
Schon,
ja.
Ne?
Ja.
Ja. Ich höre das zum ersten Mal, aber ich trinke auch keine Wein.
Also in diesem Stadion wurde am Sonntag Werbung gemacht für ein Getränk, was Bier mit Spezi ist. Also schlechter wird es nicht, würde ich wirklich behaupten, ohne dass ich das natürlich jemals getrunken hätte, weil wer kommt denn auf diese Idee? Aber das fand ich schon...
Spezial fandst du das?
Ich habe es gegoogelt, ob es wirklich... Ja. Oh, ich habe es gegoogelt, ob es wirklich stimmt, dass es dieses Getränk gibt.
Oft habe ich heute auch im Supermarkt gesehen. Ja.
Und so wir haben früher viel Mixery getrunken auf Auswärtsfahrten.
Vier!
Also ich habe das eh. Wir durften ja beim Fanladen nicht so richtig trinken.
Nicht so richtig.
da bin ich wohl zu den anderen Spielen gefahren.
Ja.
Wir haben schon mal gerade...
Nee, Moment mal, Katrin, du musst noch eine
Antwort geben. Ich bin nicht drum herum gekommen, ne? Ach, verdammt.
Achso, ich dachte, bei Bayern gab es gutes Essen, wäre das beantwortet. Gewesen.
Ah, gab es gutes Essen? Das
also ich es gab tatsächlich gutes Essen. Das ist, also wirklich, da kann ich mich nicht beschweren. Worauf ich mich jetzt tatsächlich, also ich war tatsächlich auch noch nicht in Frankfurt.
Ah ja, okay.
Und das werde ich dann auch nochmal austesten. Und möglicherweise, wenn mir das gefällt.
Da gibt es dann Appleboy süß. Und
ja, das ist,
ah ja, stimmt, das ist auch,
ehrlich
ja.
Gesagt schon wieder schwierig.
Musste ich hier auch mal ausschenken.
Der Michael Papenfuß soll ja sehr gut kochen für nächste Saison.
Worüber spricht
der Aufsichtsratsvorsitzender des HSV, oder nicht? Weiß ich nicht. Ist das nicht so?
Das weiß ich nicht. Der Aufsichtsratsvorsitzende des HSV, den kenne ich wirklich nicht mit Namen.
Mann, Justus.
Du?
Hä? Ja, jetzt ja.
Oh Gott, das sei nochmal nach.
Ich fahre raus, wenn da.
Ich fand den Namen so lustig.
Ja.
Der illegale Tierpräparator beim HSV. Der hieß, beim HSV, bei TKG, der hieß auch so. Andere Folge. Mach mal weiter. Danke.
Mach weiter. Nee, mach. Wir wollen weiter wissen, was in deinem Kopf ist. Okay.
Wie viel Alkohol hat dieses Bier?
4,8. Das ist ein sehr, sehr gutes, um das nochmal auszubügeln. Und wohin, Ding Dong? Ein sehr gutes Dominica Double Dry Hop Pale Ale. 4,7. Fruchtig, das kann ich noch erkennen. Toll. Kaufen, trinken, verantwortungsbewusst genießen.
Okay. Ding Dong, Werbung Ende.
Gut. Du hast vorhin schon mal über die Quote gesprochen. die dann genau erst diskutiert, dann im nächsten Jahr beschlossen wurde. Und du hast in der Mopo gesagt oder der Mopo gegenüber gesagt, dass die Sichtbarkeit von Frauen im Fußball, insbesondere in Führungspositionen, sei dir ein großes Anliegen. Wie geht man dieses Thema an? Also außer, dass man sich aufstellt und dann hoffentlich gewählt wird, aber wenn man dann im in Amt und Würden ist.
Na, ich glaube tatsächlich, eine wichtige Grundvoraussetzung ist tatsächlich, dass wir Frauen, also jetzt für den FC St. Pauli gesprochen, wir Frauen in unseren Gremien tatsächlich uns auch unterstützen und dass du eben tatsächlich auch weißt, dass du hier nicht alleine auf verlorenem Posten die Einzige bist, sondern dass wir ja tatsächlich sowohl im Präsidium als auch im Ehrenrat, als auch im Aufsichtsrat ja wirklich mehrheitlich Frauen haben. Und das macht tatsächlich, das ändert was. Und es wird wahrgenommen außerhalb des FC St. Pauli, auch bei anderen Fußballvereinen. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe Initiativen und Projekte, wo Frauen auch ermutigt und empowert werden, sich auch für Jobs im Fußball oder im Sport zu interessieren und zu qualifizieren und da auch Kontakte herzustellen und da halt eben auch uns zu unterstützen und sichtbar zu sein. Das so zum Beispiel kann man es dann machen. Und das ist was mir tatsächlich wichtig ist, auch zu zeigen, dass du nicht BDI-Vorsitzende sein musst, um so ein Aufsichtsratspöstchen zu bekommen. Grüße nach Stuttgart. sondern dass du eben tatsächlich als Fan deines Vereins dich hier auch in so eine Position wählen lassen kannst und halt eben mit Herzblut und Leidenschaft das hier machen kannst.
Und hat dich die Diskussion über die Quote auch dazu ermutigt?
Ich war tatsächlich vorher schon eine große Anhängerin von dieser Quote. Also ich brauchte die nicht unbedingt, aber sie hat insofern was ermutigt, weil du gemerkt hast, dass das ganz viele ins Nachdenken gebracht hat. Also tatsächlich auch wirklich gestärkt hat und dieses Bekenntnis des Vereins, das Bekenntnis der Mitgliedschaft dazu, dass wir hier tatsächlich eben nicht nur Regenbogenfahnen schwenken wollen, sondern tatsächlich auch in unseren eigenen Strukturen uns diverser aufstellen wollen. Ich glaube schon, dass das bei mehreren Menschen was im Denken auch ausgelöst hat oder eben auch im Handeln. Und mich hat es insofern natürlich auch bestärkt, zu sagen, so okay, dann ihr wollt das, dann kriegt ihr das.
Und ist das, ich meine, das ist ja natürlich etwas, das hat man bei Sandra, wenn sozusagen Sandra außerhalb des FC St. Pauli mal in den Medien irgendwie interviewt wurde oder so, dann wurde, ja, ich möchte nicht sagen, wurde sie instrumentalisiert, aber dann ist das ja immer ein Thema, ne? Ist immer Quote und dass sie eine Frau ist, ein Thema. Merkst du das auch, dass, ich meine, wir reden jetzt auch schon darüber gerade, dass das eigentlich jedes Mal bei jedem Medienthema ein Termin ein Thema ist? Und das auch ganz bewusst oder nimmst du das ganz bewusst dann sozusagen wahr und willst das auch haben oder ist das dann eher so, dass du sagst, oh, muss gar nicht unbedingt immer um dieses Thema gehen?
Ich glaube, es kommt noch ein bisschen drauf an, wozu du sonst noch so redest, ne? Also wenn das dann tatsächlich auch um Frauen im Sport, im Fußball geht, dann ist es natürlich auch völlig klar. Und wenn es halt irgendwelche, jetzt ist die Däumeland-Aufsichtsratsvorsitzende, das müssen wir mit der mal ein Interview machen, dann ist das klar, dass die Frage kommt. Und trotzdem werden diese Interviews mit Sicherheit anders geführt, als sie geführt worden wären, wenn ich ein Mann wäre. So, damit du merkst es schon, dass das eben immer noch ein Thema ist, also auch auf Medienseite. Mhm. Und du merkst es halt eben auch, wenn du irgendwo anders hinfährst, zum anderen Verein fährst, auswärts fährst und da als Vereinsdelegation des FC St. Pauli mit mehreren Frauen aufläufst, dass das auch zumindest für Momente sorgt, wo man dann erstmal so ein bisschen stutzt oder das ist ein Stopper. Ist erstmal, ne, das ist dieses Ausrufezeichen, was wir dann eben auch setzen können. Mhm. Und wenn du dann Post bekommst, wo dann die Herren der Delegation begrüßt werden, die dann von den Hostessen zu ihren Plätzen begleitet werden, dann weißt du, dass das ein anderer Planet ist.
Okay, wo willst du denn nächste Saison nicht mehr hinfahren? Müssen wir es mal andersrum stellen.
Na, ich werde jetzt hier natürlich niemanden outen.
Schade. Aber krass, dass das so ist. Also das ist ja noch viel schlimmer, als man angenommen, also als ich angenommen hätte, ja. Zum Beispiel, dass, also dass so die Wahrnehmung auch auf der Ebene noch so anders ist.
Also die Frauen in diesen Runden, die wir dann da so vor diesen Spielen haben, die sind vom FC St. Pauli. Und das Übliche ist dann halt, und deshalb ist es ja, auch nachvollziehbar, ne? Die übrigen Vereine kommen dann halt eben mit einer rein männlichen Delegation aus Vorstand, Aufsichtsrat, Präsidium, irgendwas aus ihren Gremien an.
Ja, absoluter Wahnsinn, aber umso geiler, dass es irgendwie ein Erfolgsmodell ist. Ne?
Also
wir haben mehrheitlich besetzten weiblich besetzten Aufsichtsrat und mehrheitlich weiblich besetztes Präsidium.
Ist sind damit aufgestiegen?
Sind die, genau, und wir
reichen, und halten die Klasse.
Und halten die Klasse. Und,
ja, ehrlich, also mehr also so erfolgreich waren wir nun schon ganz schön lange.
Seit die Quote da ist, sind wir noch nie abgestiegen.
Das ist so. Ja. Ist tatsächlich was. Was man tatsächlich eher selten liest. Ne? Es ist dann eher so in irgendwelchen Einzelinterviews, dass immer wieder dieser Punkt angesprochen wird. Aber so, dass das mal im gesamten Kontext Erwähnung findet, auf welchen Strukturen wir hier auch mit einem Aufsichtsrat, der auch von vielen Personen besetzt ist, die klassisch aus der Fanszene kommen, ist ja auch immer so ein Kritikpunkt. Hm. Gerne mal, wenn es nicht läuft oder ist was kritisch beäugt wird auf jeden Fall. Und wie gut das funktioniert im Moment. Und das ist ja auch kein Zufall. Wir machen ja hier, sondern es ist so gut, weil wir über Jahre kontinuierlich gute Arbeit machen. Ne? Also zumindest so mein Blick darauf. Und ich glaube, das wäre top, wenn sowas auch mal im größeren Rahmen gewürdigt werden könnte, ohne jetzt so den Fokus drauf zu legen. Aber eher als Selbstverständliches, dass es passiert und dass es funktioniert, ist dann fantastisch. Aber umso bitterer, dass es halt tatsächlich das noch gibt. Ich bin ähnlich wie Tim so ein bisschen wow.
Ja, ich glaube, das waren jetzt auch noch nicht die krassesten Geschichten. Ne? Also das ist wahrscheinlich schon immer noch so, wenn ihr da ankommt, dass manche Vereine dann so wahrscheinlich erstmal mit den Männern reden, obwohl ihr mehr Frauen seid, sich die da rauspicken oder so. Oder ist es und völlig verwirrt sind wahrscheinlich trotzdem. Gut, jetzt ist es viel in den Medien, aber...
Ja, also das, verwirrt vielleicht nicht, aber natürlich ist man dann erstmal, du redest natürlich dann erstmal mit denen, die du kennst. Mhm. Und dann hast du deine Gesprächsthemen und das ist dann wirklich schon auch unterschiedlich, mit welchen Personen du denn da zu tun hast. Also ich habe auch schon positive Erfahrungen gemacht, ne, wo ich auch das Gefühl hatte, das ist völlig fein. Ich habe jetzt hier nicht das Gefühl, dass ich irgendwie anders behandelt werde oder schlechter behandelt werde oder nicht ernst genommen werde. Aber es gibt schon auch so diese Situation, wo du denkst so, meine Güte, welches Jahrhundert?
Ja, mir vorstellen.
Und jetzt nochmal zur Arbeit des Aufsichtsrates. Wie seid ihr da organisiert? Also trefft ihr euch einmal in der Woche alleine, einmal in der Woche mit dem Präsidium oder gibt es AGs oder beides oder alles drei sogar? Oder läuft viel digital oder vor allem hier im Stadion? Wie ist? Kannst du da so einen kurzen Einblick mal geben, wie man sich das vorstellen kann?
Ja, wir haben eine monatliche Aufsichtsratssitzung. Wir treffen uns einmal im Monat, richtig mit ordentlich Tagesordnung und Protokoll und allem drum und dran. Dann treffen wir uns ein zweites Mal im Monat ohne Protokoll, weil man hat ja immer viel zu reden. Dann gibt es halt eben Arbeitsgruppen tatsächlich, die regelmäßig tagen. Dann gibt es einen regelmäßigen Termin mit dem Präsidium einmal im Monat. Dann gibt es, dann machen wir mehrere Klausuren im Jahr, alleine oder auch mit dem Präsidium zusammen. Und dann gibt es halt eben noch ganz viele Themen, die immer so quer reinschießen. Also es ist, es gibt eigentlich keine Woche, wo nicht irgendwer von uns hier im Stadion rumturnt. Mhm. Und dann, klar, hast du viel, was dann wirklich auch digital läuft, ne? Dass du Umlaufbeschlüsse machst oder dass halt irgendwie Sachen, die du dann halt eben lesen musst. Ich hab das ja vorhin schon gesagt, das ist halt dann schon relativ viel. Kommt dann halt irgendwie reingeflattert mit einer Beschlussanfrage und dann müssen wir halt eben zusehen, dass wir das entsprechend fristgerecht organisiert bekommen, dass wir uns dort ein Meinungsbild bilden können und zu einer Meinung und einem Abstimmungsergebnis kommen.
Also länger in Urlaub fahren, schwierig.
Ach, solange du erreichbar bist, geht das schon. Nein, das geht natürlich auch so. Du kannst natürlich auch schon so in Urlaub fahren, aber wenn du jetzt planst, mal so ein halbes Jahr eine Auszeit zu nehmen, dann wird es schon schwierig.
Mhm. Oh, krass. Und wie ist das, wenn du jetzt so in der Fanszene wie vorher ja auch bist? Hat sich da was verändert? Sind die Leute anders zu dir? Also bei Luise zum Beispiel, die machen immer so auch Spaß und Knicks jetzt, wenn sie kommt, so hat sie mir erzählt in meinem Podcast. Oder hat sich da irgendwas verändert? Sind die Leute anders, seit du die Vorsitzende des Aufsichtsrats bist?
Nee, eigentlich nicht. Also zumindest nicht, seitdem ich die Vorsitzende des Aufsichtsrats bin, hat sich überhaupt nichts verändert. Seitdem ich im Aufsichtsrat bin, schon so ein bisschen, weil die Leute dann schon auch mal ankommen und meckern.
Genau.
Ja? Also, oder hat irgendwie was loswerden wollen. Genau, das ist wahrscheinlich im Fanland überhaupt nicht anders.
Ja, aber wir wurden zum Beispiel nicht für das Sportliche verantwortlich. Das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, den du mal abbekommst ab und zu, ne?
Ja, oder halt eben tatsächlich, wenn es dann darum geht, wen holen wir denn jetzt? Und was ist denn jetzt mit diesem Knipser? Katrin, sag doch mal, ne? Ich halt denkst, wie kommst du auf die Idee, dass ich da jetzt mit dir drüber spreche? Also ansonsten habe ich nicht das, bislang zumindest nicht, das Gefühl, dass ich jetzt gemieden werde von den einen oder anderen.
Kann sich noch weiterhin entfalten. Also bist genauso wie vorher.
Also ja, würde ich sagen.
Sehr gut.
Bis auf während des Spiels. Jetzt, ja. Aber jetzt reite ich nicht nochmal drauf.
Und ich glaube tatsächlich, der Freund, um den es geht, dem werden ja schon die Ohren klingeln. Der wird es sich auch wahrscheinlich jetzt schon sagen, hätte ich das bloß nie gesagt zu ihr.
Also du...
Ich hätte noch ganz viele Fragen.
Ja, dann schieß los.
Fang doch mal
an. Genau, jetzt, du bist ja sehr schön sozusagen quasi aus dem Stehplatzbereich in den Aufsichtsrat gekommen und hast ja natürlich ganz sicher... Hast ja auch gesagt, du hast mit vielen Leuten darüber gesprochen, wie ist denn das und so im Aufsichtsrat. Da ging es ja aber eher um was, wie sieht die Arbeit aus, was ist der Zeitaufwand. Jetzt kennst du ja sozusagen das Fußballbusiness von aus dem Fanblog, wie man sich das romantisch vielleicht ein bisschen vorstellt. Und auch die Wahrheit hinter den Kulissen, so nenne ich das mal. Was hat dich denn am meisten erschüttert am Fußballbusiness? Das muss jetzt auch nichts sein, was jetzt irgendwie mit dem FC St. Pauli direkt zu tun hat. Oder wo du jetzt irgendwie sagen müsstest, ja Mensch, hier Andreas Bornemann, den finde ich ganz schlimm. Sowas wollen wir natürlich gar nicht hören. Selbst wenn ist es natürlich nicht so. Aber
das ist auf gar keinen Fall so.
Wenn du zum Beispiel sagst, oh, okay, ich bin, weiß ich nicht, erschüttert, wie unprofessionell gearbeitet wird auf einigen Ebenen oder was da in den Abläufen immer noch nicht stimmt, obwohl das so ein Millionengeschäft ist oder so. Also was gibt's da irgendwas, was bei dem du gedacht hast, okay, dafür, dass das Multimillionenunternehmen sind, funktionieren da gewisse Sachen nicht oder gibt's so Abläufe, Mechanismen in der Fußballbranche, die hätte ich lieber nicht gekannt, sozusagen?
Wow, das ist echt eine schwierige Frage.
Also jetzt irgendwie 10 Fragen in einem, ja. Tut mir leid.
Ich glaube auch, wenn du mir die schon mal vor einer Woche gestellt hättest, hätte ich schon mal drüber nachdenken können und hätte eine Liste gemacht. Ich glaube, und dafür musste ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Aufsichtsrätin werden, aber du lernst die Leute dann, glaube ich, schon nochmal anders kennen. Wie viel Egomanen in diesem Fußballbusiness unterwegs sind. Das finde ich, und also wie viel, und da kann man, das kann ich einfach, muss ich überhaupt gar nicht gendern, wie viel selbstverliebte Männer sich hier auch tummeln und halt eben auch in Positionen sitzen und Entscheidungen treffen. Das ist schon manchmal so, wo du denkst, wow, das würdest du in einem anderen Business, in einem, keine Ahnung, draußen in dieser realen Welt, ne, so in irgendeinem Unternehmen oder sowas, würdest du das erstmal so nicht vermuten. Also auch die Macht des Einzelnen da drin, ne, oder die Wirkmächtigkeit von einzelnen Personen, das finde ich schon auch immer noch ein bisschen gruselig.
Ist es dann so eine Art selbsterhaltendes System manchmal, dass man dann so eine Art, keine Ahnung, so eine Art Zirkel hat, der sich selber... Also der dafür sorgt, dass er selber im Business bleibt?
Du, ich glaube, in bestimmten Vereinen, bestimmten Clubs, sind ja auch gar nicht mehr alles Vereine, kann man das bestimmt auch so sagen. Und dann hast du, aber da ist Fußball gar nicht so viel anders als andere Bereiche auch, dass du da so eine Selbstbefruchtung ständig hast und dass die die Thomasse die Thomasse aussuchen und die Andreasse die Andreasse. Das haben wir ja auch in anderen Bereichen. Ne? Das hat da tatsächlich immer geguckt wird, wer ist mir am nächsten und wen ziehe ich hoch und wen will ich an meiner Seite haben. Und dass Personen, die mal querdenken oder mal eine andere Idee haben, anders rangehen wollen, andere Vorstellungen vielleicht auch reinbringen wollen, das sehr viel schwieriger haben, da halt eben auch in solche Zirkel reinzukommen, klar. Das ist, aber das, glaube ich, gibt es in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Ich habe lange in der Wissenschaft gearbeitet, da ist es nicht anders.
Ja, ich arbeite auch in der Wissenschaft, da ist das auch so. Deswegen habe ich auch mit dem sich selbst erhaltenden System gefragt, weil da habe ich das ganz besonders wahrgenommen, dass das durchaus so ist.
Achso, ich dachte, du fragst jetzt weiter, weil du
gesagt hast. Nein, lass erstmal. Ich ordne erstmal meine nächste Frage, damit das nicht
muss auch gerade in einer werden. Gesagte nachdenken, das war eine tolle Antwort auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, genau. Bestätigt so ein bisschen ein Bild, was man vom Fußball haben kann, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann oder sich schon länger damit beschäftigt. Das ist die Frage, ob man es irgendwie aufbrechen kann, muss auf on the long run. Aber wir sind ja hier, also ich glaube. Du hast jetzt von hier gesprochen, du meinst wahrscheinlich eher die Fußballwelt hier außerhalb des FC St. Pauli.
Ja, ja, selbstverständlich, ne? Selbstverständlich. Also,
und ich denke die ganze Zeit nach, wen meint
sie
bloß? Wer ist der Macker?
Wer heißt denn Andrea?
Ich wüsste einen.
Aber Thomas, haben wir hier einen Thomas.
Genau, und wenn wir von, jetzt geht es natürlich sportlich, Klassenerhalt ist klar, du hast schon...
Das ist klar.
Hatten wir vorhin schon so beschlossen.
Hast du angedeutet, was für Bereiche ihr abdeckt, beziehungsweise in was für Bereiche ihr euch sucht? Was sind denn die großen Projekte, die der FC St. Pauli jetzt angeht, beziehungsweise die euch massiv betreffen? Jetzt hat man auf der letzten Mitgliederversammlung mitgekriegt, Satzungsänderungsanträge, da kommt so ein ganzer Schwall kommen jetzt für die nächste Mitgliederversammlung. Betrifft euch das auch? Wie weit seid ihr eingebunden in Neubau Kollaustraße? Wie weit seid ihr, da gibt es ja ein eigenes Gremium in der Genossenschaft mit drin. Wie viel habt ihr damit zu tun?
Wir sind immer dann natürlich mit eingebunden, wenn es um Verträge, also Rechtsgeschäfte aller Art heißt es bei uns in unserer Satzung, wenn es also um irgendwelche vertraglichen Sachen geht, die den FC St. Pauli betreffen, dann sind wir zum einen natürlich in der Zustimmungspflicht, aber werden halt eben auch frühzeitig mitgenommen, informiert. Und Kollaustraße ist halt tatsächlich so ein Projekt, was sich ja über viele, viele Jahre zieht. Die Diskussion darüber, dass wir dort das Trainingsgelände ausbauen wollen, die, keine Ahnung, wie lange die schon geführt wird, ne? Und wie lange dort halt auch schon Verhandlungen mit der Stadt geführt wurden und wie langwierig das dann halt eben auch ist, bis du dann da die entsprechenden Vertragswerke ausverhandelt hast. Da ist es dann tatsächlich wirklich so, dass wir eben von der operativen Seite des Vereins halt eben informiert werden, mitgenommen werden und natürlich dann schlussendlich auch darüber entscheiden müssen, ob dieser Vertrag so unterschrieben werden kann oder nicht. Weil das den Verein ja auch vertraglich bindet über einen langen Zeitraum mit hohen Kosten. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll und notwendig, dass wir damit reingehen. Aber wir sitzen jetzt nicht mit in den Verhandlungen mit den zuständigen Stellen und müssen keine Vertragsdetails mit aushandeln, sondern sind dann eher an der Stelle, wo wir dann sagen, so okay, wir haben da nochmal eine Nachfrage. Und wie ist dann, ne, gerade wenn es dann halt eben um Sicherheiten für den Verein geht, dass wir halt eben sicher sein wollen und sicher sein können, dass wir so ein Projekt auch stemmen können und dass uns das nicht irgendwann auf die Füße fällt. Und das ist, glaube ich, auch unser Selbstverständnis eben, dass wir halt eben begleiten, kritisch hinterfragen und gerade die Situation nutzen können, dass wir halt eben nicht mit am Tisch sitzen, sondern halt eben mit ein bisschen Abstand auch auf so Papiere oder auf so Entscheidung drauf gucken können und sagen so, uns fällt da noch was auf. Das. Und ansonsten, was sind die großen Fragen? Die großen Fragen sind jetzt natürlich, oder waren jetzt natürlich, ist jetzt natürlich immer noch die Genossenschaft, dass das Ding so erfolgreich war, freut uns alle und ich glaube, viele haben es nicht erwartet. Das bietet uns einfach so viel mehr Möglichkeiten für die Zukunft, einfach auch nochmal anders über Projekte nachzudenken, über gerade auch infrastrukturelle Projekte, die wir vorher nicht gehabt haben, also einfach finanziell gar nicht gehabt haben. Und so haben wir jetzt mit der Genossenschaft einfach eine Schwester uns geschaffen, mit der wir jetzt eng zusammenarbeiten können und mit der wir gemeinsam auch Sachen in Angriff nehmen können, die wir vielleicht erst in 5 Jahren denken und noch gar nicht jetzt. Aber du hast halt eben jetzt den Boden bereitet und die Grundlage gelegt, dafür wirklich auch zu beweisen, dass du einen anderen Fußball oder eine andere Fußballfinanzierung hier auch umsetzen kannst. Und mal gucken, wie viele uns da noch nachfolgen, also für wie viele wir auch Vorbild sein können. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wie sehr das auch beobachtet wird und mit wie viel Interesse und auch Wohlwollen und auch Staunen das aus ganz unterschiedlichen Kreisen betrachtet wird. Und möglicherweise sind wir da wirklich jetzt diejenigen, die so einen Flock einschlagen und sagen so, guck mal, geht auch anders. Brauchst nicht hier irgendwie den Großinvestor oder die 25. Anleihe oder den dicken Bankkredit. Mal gucken.
Wollen wir das? Weiß ich gar nicht so genau. Ich war gerade am Überlegen. Also natürlich ist das schön, wenn grundsätzlich möglichst wenig Investoren, externe Geldgeberinnen beim Fußball dabei sind. Aber ja, auch schön, wenn wir das...
Wenn wir es exklusiv hätten. Wenn wir
einfach den Vorteil nutzen, den wir gewonnen haben.
Na, das werden wir auf jeden Fall. Also wir sind so oder so sind wir die Ersten und wir sind so erfolgreich mit dieser Genossenschaft, wie es wahrscheinlich wenig andere Clubs sein könnten. Auch weil wir halt einfach auf eine andere Story erzählen können, weil wir halt eben auch wirklich da viele Sachen anders machen. Und trotzdem ist die Frage, wenn du aus dieser irren Fußballfinanzierungswelt raus willst, dann brauchst du halt eben alternative Ideen. Und eine so eine Idee ist halt eben diese Genossenschaft. Und ich glaube, wenn sich mehr Vereine finanziell unabhängiger machen könnten von den aufgezählten, kannst du halt eben auch anders darüber nachdenken, wie du dich auch eben als Fußballclub entwickeln willst.
Ja. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was bei Union Berlin und bei Schalke so in Richtung Genossenschaft läuft, dann müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen, dass wir da zu viele erfolgreiche Nachahmer haben. Aber es ist völlig klar, dass da ganz viele drauf gucken.
Und schon wieder hat sich der viel bejammerte, nicht verkaufte Stadion namens doppelt und dreifach ausgezahlt. Als ein Beispiel.
Ja.
Und die guten Lichtershows in der Kurve.
Ja. Die sowieso immer.
Und darüber hinaus? Gibt es noch große Themen? Also ein Thema ist ja eigentlich seit Jahren, da höre ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel, Sportstätten allgemein, also sowohl im Stadtteil als auch darüber hinaus ja inzwischen. Tut sich da irgendwas oder seid ihr daran auch beteiligt oder ist das eher Amateur-Vorstandsbereich?
Ja, das ist tatsächlich eher eine Aufgabe für tatsächlich den sportlichen Bereich unseres Vereins, also für den Amateursport, für den Amateurvorstand. Da sitzen wir als Aufsichtsrat nicht unbedingt an der Quelle. Und wie schwierig das ist, in Hamburg Sportstätten zu finden und zu betreiben und Hallenzeiten zu bekommen, das wissen wir ja alle, ne? Das hören wir ja auch regelmäßig. Und dass du da vor allen Dingen den politischen Druck immer weiter aufrechterhalten musst und erhöhen musst, damit dann der Senat halt eben nicht nur sagt, hier Active City, sondern halt eben auch tatsächlich was dafür tut, dass Menschen halt eben tatsächlich aktiv Sport treiben können. Aber ich habe deine Frage zu den Satzungsänderungsanträgen gar nicht beantwortet, fällt mir gerade auf.
Stimmt, aber wie gesagt, es war ja auch mal wieder so eine 10-Frage-Frage.
War schon wieder so eine 10-Punkte-Frage. Es gibt eine Satzungskommission, die aus unterschiedlichen Menschen zusammengesetzt ist. Da ist auch der Aufsichtsrat mit dran beteiligt. Die diskutieren, die gucken gerade sich diese Satzung durch und schauen, an welchen Stellen die Satzung geändert werden muss, weil wir sie auch irgendwann mal ins Jahr 2025 rübernehmen sollten. Und die Satzung wirklich an vielen Stellen veraltet ist und nicht mehr das abbildet, was wir eigentlich hier an Strukturen haben. Und wir werden dann irgendwann, kurz vor der Mitgliederversammlung, alle lesen, was dann alles verändert wird. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Punkte sein werden. Und sicherlich auch Punkte, die diesen Aufsichtsratsparagrafen angehen.
Ich habe also aus ganz persönlicher, aus einer intrinsischen Motivation, wie Fabian Hützler sagen würde, interessiert mich ja total, was ihr im Aufsichtsratssozusagen, wie ihr das sportliche Geschehen verfolgt und aber auch bewertet. Ich möchte euch da nicht zu nahe treten, aber als Person, die nicht direkt aus dem Profisport kommen sozusagen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob es da irgendeine Person gibt, die aus dem Profisport kommt.
Wir haben zumindest mit Inga Schlegel eine Fußballerin in unserem Gremium. Ich würde sagen, das gibt viele Aufsichtsräte in diesem Fußball-Deutschland, die das nicht von sich behaupten können. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, wir hätten keine Sportexpertise, was gern mal gesagt wird. Die Frage ist eher, ist es unsere Aufgabe, eine sportliche Bewertung abzugeben als Aufsichtsrat? Oder haben wir da nicht so exzellente Medien?
Es gibt viele Aufsichtsräte, die der Meinung sind, sie sollten das machen, von anderen Vereinen. Also da ist die Einflussnahme von Aufsichtsräten ja riesengroß auf das sportliche Geschehen sozusagen. Ja.
Und die Frage ist, tun wir das auch? Sitzt mir die ganze Zeit bei Andreas Bornemann auf dem Schoß und sagen, kannst du nicht mal den einwechseln und ich hätte gerne mal noch einen Stürmer? Machen wir nicht. Ich glaube, hat er auch gar keinen Bock drauf, dass wir das tun, aber natürlich haben wir auch mit der sportlichen Leitung auch immer mal wieder einen Austausch und kriegen natürlich schon auch mit, wie da gearbeitet wird und haben aber, und das ist, gehört einfach zur Wahrheit dazu, haben einfach, seitdem ich im Aufsichtsrat bin zumindest, nicht die Not gehabt, irgendwo uns einmischen zu müssen, weil es halt einfach auch gut läuft. Also alles das, was wir auch uns nach dem Aufstieg zu Beginn der Saison, was sich vorgenommen wurde, das hat ja alles ganz gut geklappt. Wir sind hier in dieser Liga angekommen, wir sind immer noch ein Aufsteiger. Niemand ist davon ausgegangen, dass wir auf einmal um die Champions-League-Plätze mitspielen. Es war immer klar, dass es um Klassenerhalt gehen wird. Der Trainerwechsel hat gut funktioniert. Das weißt du ja auch nie, ob das hinhaut, ne? Wenn du halt irgendwie Aufstieg, neuer Trainer. Aber es hat ja alles gut funktioniert. Deshalb gibt es für mich auch gar nicht den Grund, mich da irgendwo einzumischen. Und natürlich diskutieren wir auch, wie dann der letzte Spieltag war und wie sich dann die Tabellensituation gerade darstellt. Also, aber das ist nicht unser Selbstverständnis, da reinzufunken.
Wird das dann eher also langfristiger gedacht sozusagen, die sportliche Entwicklung in Richtung, wie möchte der FC St. Pauli ja nicht Fußball spielen, aber sich im sportlichen Bereich entwickeln in den nächsten 3, 5 Jahren? Ist das überhaupt so planbar? Oder gibt es solche Planungen oder zumindest vorsichtigen Planungen bei sowas? Du hast ja durchaus gesagt, dass ihr eher so auch langfristig denken wollt als Aufsichtsrat, auch ein bisschen außerhalb des normalen alltäglichen Geschäfts vielleicht denken wollt, dass könnte man im sportlichen Bereich ja vielleicht auch machen sogar.
Ja, na klar könntest du das machen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt auf den wirtschaftlichen Bereich schaue, weil natürlich die sportliche Situation ein bisschen fragiler ist und ein bisschen volatiler ist und von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, nämlich zum Beispiel auf die anderen Spielen. Aber natürlich ist es schon so, dass wir auch im Zusammenspiel mit dem Präsidium uns auch mittelfristige Ziele setzen. Und da heißt es dann halt eben nicht, ist uns scheißegal, in welcher Liga wir spielen, sondern wir wollen schon sportlich erfolgreich sein. Und das heißt eben nicht, erste oder zweite Liga ist uns scheißegal, sondern wir wollen schon bleiben. Und das, also ne, in der mittleren Frist, dass du auch immer mal wieder aus dieser Bundesliga absteigen kannst in die zweite Liga, das ist völlig klar, aber unser Selbstverständnis und unser Wunsch und unsere Idee ist halt eben nicht, dass das hier nur mal so ein kurzer Ausflug in die Bundesliga ist, sondern wir wollen schon auch uns sportlich so entwickeln, wie wir das auch auf anderen Gebieten machen, ne? Also wirklich auch da ambitioniert dabei sein, ohne aber jetzt gleich in Hektik und Panik auszufallen, wenn es dann eben mal nicht sofort so klappt.
Genau, also wir haben ja hier zwar den Klassenerhalt schon beschlossen, aber es ist davon auszugehen, dass zweigleisig geplant wird, vermutlich.
Selbstverständlich. Alles andere wäre auch aus kaufmännischer Sicht nicht vertretbar.
Ist das eine Frage, die du beantworten kannst? Kannst auch einfach Nein sagen. Aber haben wir mehrheitlich, sind unsere Spieler, haben die Verträge für die erste und zweite Liga schon ausgestaltet? Sind die gestaffelt?
Das werde ich hier nicht beantworten.
Okay. Okay.
Dann beenden wir diesen Podcast. Toll. Jetzt wurde es gerade mal spannend.
Eine Neuverpflichtung.
Ja, stimmt.
Aber so können wir nicht aufhören.
Ja, aber dann sage ich noch einen Satz. Also das ist doch, aber ist doch gelebte Praxis beim FC St. Pauli, dass wir uns zu Vertragsdetails nicht äußern, auch nicht zu Laufzeiten und sonst was. Und jetzt kannst du, glaube ich, selber den Kader lesen und dir angucken und kannst dir vielleicht auch Fragen dazu beantworten. Und im Moment sieht es ja so aus, und wir haben es ja eben tatsächlich schon beschlossen, dass wir eigentlich nur Verträge für die erste Liga brauchen, weil wir ja einfach drin bleiben.
Ganz genau. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir da ziemlich gut aufgestellt sind, nach dem, was ich heute Abend gehört habe und was ich sonst so mitbekomme hier im Club.
Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwann im August beim Millanton anrufen und fragen, ob ihr noch irgendwo einen Spieler unterm Tisch versteckt habt, den wir vielleicht noch verpflichten können. Das glaube ich nicht. Da bin ich ganz optimistisch, dass unsere...
Nachher kommt Tim raus.
Ja, eben.
Das
eben.
Vernünftig. Also ich bräuchte zumindest zwei Wochen, um mich ein bisschen körperlich vorzubereiten.
Ja, gut. Trainingslager. Okay. Bisschen
und
Trainingslager.
Und 10 Physiotherapeuten. Ja.
Ja. Gut. Gibt es noch Fragen? Anmerkungen? Möchtest du noch was loswerden?
Ich fand das schön, dass ich bei euch sein durfte, und das war sehr kurzweilig. Und,
ja, schön, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut.
Sehr gerne.
Eine sehr schöne Sendung, vielen Dank.
Ja, vielen Dank in die Runde. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Und nicht das Atmen vergessen im Stadion.
Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.